Ausschuss Nummer 66 und 67. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Rainer, herzlich willkommen. Heute pünktlich, so cool.
Naja, also, sag mal, eine Stunde Verspätung. Man muss ja ab und zu mal mit seiner Frau essen gehen, sonst geht das nicht gut.
Absolut, und dann pünktlich, sehr gut. Ich habe den Leuten schon gesagt, ich war jetzt schon ein bisschen Stunde live, ein bisschen vorgeglüht, dass die Leute da sein können. Herzlich willkommen natürlich bei BITTEL.TV einfach anders. Wir werden heute natürlich einiges nachzuholen haben. Wir haben eine Doppelfolge, das wird sehr spannend werden. Ich bin selber auch gespannt, ich konnte nicht so viel schauen. Und jetzt an alle, die da draußen sind, bitte an alle, das jetzt zu teilen, dass möglichst viele Menschen dieses Livestream sehen können. Facebook einfach teilen, im D-Live teilen. Wir sind auf Trovo, wir sind auf Twitch, wir sind auf LinkedIn. Teilt, was das Zeug hält, weil ich finde das wichtig, dass möglichst viele Menschen, die vielleicht noch erreichbar sind, das sehen können und auch offen sind für eine andere Meinung und dann selber entscheiden sollen, was daran wahr sein könnte. Und meine größte Motivation ist, dass die Menschen selber recherchieren. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Natürlich, die Leute sollen sich selbst davon überzeugen, dass das, was sie sehen, korrekt ist oder nicht. Wir liefern dazu die Belege, wenn es sein muss. Die andere Seite tut es nicht, sondern sie behauptet einfach irgendwas und sagt obendrein, Fragen stellen ist verboten.
Definitiv, so sehe ich das auch. Rainer, du hast jetzt ziemlich eine, was soll ich sagen, intensive Woche hinter dir. Da wirst du natürlich auch ein paar Sachen dazu dann sagen, wie das gekommen ist. Ich habe nur gesehen, dass ihr einen speziellen, was soll ich sagen, Unterbruch hattet. Das habt ihr interessant inszeniert. War das die große Überraschung, wo du angekündigt hast?
Ja, das hatten wir eigentlich schon länger geplant. Die ursprüngliche Idee dazu kam, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, von Wolfgang Bodak, weil er sagte, wir müssen den Zuschauern, inzwischen sind das ja Millionen auf der ganzen Welt, wir müssen den Leuten auch irgendwann das Ganze im Zusammenhang liefern, was wir über inzwischen, glaube ich, 67 Sitzungen mit den Experten ausgearbeitet haben, das muss mal irgendwie im Zusammenhang gebracht werden. Und da war seine und Vivianes Idee, wir machen das im Rahmen einer, ja, man könnte sagen, einer Art Event 202. Also es war so ein bisschen angebunden an die reine Fantasieveranstaltung des Event 201, die aber eben nicht nur Fantasie war, sondern die jetzt am Ende komplett umgesetzt wurde. Aber wie wurde sie umgesetzt und wird immer noch umgesetzt? Mit einem gigantischen Haufen an Lügengeschichten, nur aufgrund dieser völlig falschen Tatsachenberichterstattung in den Medien und auch von den Regierungen, die eben nicht mehr unsere Regierungen sind, sondern dem WEF gehören. Nur deshalb konnte es funktionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir das um und machen eine Art Event 202. Das wird dann eine Krisensitzung eines Schattenkabinetts sein, aufgrund eines natürlich fiktiven Rücktritts der Bundesregierung. Und da hatten wir ja nun reichlich Leute, mit denen wir in den verschiedenen Sitzungen zusammengearbeitet haben, die allesamt gezeigt haben, dass sie wirklich wissen, wovon sie sprechen. Und dann hatten wir eben auch schon ein Kabinett beisammen. Die Idee war also zunächst mal im Rahmen einer sofort aus dem Stand heraus übernommenen Bundesregierung mit den besten Spezialisten, die wir in der Kürze der Zeit finden konnten, Lösungen auf die vorgefundenen Probleme zu finden. Das ist im Grunde dasselbe, was wir im Corona-Ausschuss gemacht haben, nur diesmal in geballter Form und auf den Punkt gebracht. Man kann ja nicht 67 mal 6 Stunden oder was wir da im Schnitt haben, bringen, aber wir haben es dann eben in 5 Tagen gemacht und haben die entscheidenden Fragen gestellt. Wie gefährlich ist das Virus? Wie zuverlässig ist der PCR-Test und was richten diese Maßnahmen an? Insbesondere, was richten diese Impfungen an, die keine sind? Und dazu hatten wir Viviane als Innenministerin, dann hatten wir Ernst Wolf als Finanzminister, Professor Christian Kreis als Wirtschaftsminister, Dr. Matthias Burchardt war, glaube ich, der Bildungsminister und Wissenschaftsminister. Ich krieg's gar nicht mehr alles auf die Reihe. Professor Werner Bergholz war Wirtschaftsminister, Stefan Kohn, der in echt im Innenministerium damals diese dieses Fehlalarmpapier gefertigt hat, was sich mehr als bewahrheitet hat, der war Leiter des RKI. Also auf diese Weise haben wir die Geschichte einmal im Zusammenhang gebracht und haben gezeigt, was Leute, die wirklich was auf der Pfanne haben und die nicht einfach nur dummes Zeug reden und gefakte Biografien haben, sondern echte Biografien haben, was solche Leute zustande bringen können. Ohne überheblich zu sein, das war nicht so schwer, weil die Latte auf der anderen Seite bei den Typen, die gar nichts haben, außer dumme Sprüche, die Latte ist sehr niedrig gewesen. Das zu toppen war nicht wirklich schwer. Ja. Und das Ding ist, das ist ja weltweit gesehen worden. Wir haben aus Indien und aus den USA und ich glaube aus Australien, da waren sie alle ganz begeistert. Oh, in Deutschland hat sich das Blatt gewendet. Der neue Kanzler, das war ich, der neue Kanzler hat die Maßnahmen aufgehoben. Wir haben es schnell aufgeklärt, ne? Aber es sah schon so aus, als sei es echt, weil die Idee war gut und die ist auch gut umgesetzt worden. Wir haben eine ganz normale Sitzung gemacht und als wir so nach einer Stunde mit dem, ich glaube, das war sogar Matthias Burchardt, ja, Dr. Matthias Burchardt hatten wir interviewt, und als wir an so einer, nach einer Stunde so an einem Eckpunkt angekommen waren, da klingelte es, das klingelt bei uns öfter mal, meistens ist es die Post, die irgendwas reinbringen will, da klingelte es und wir haben das so wie immer nicht beachtet, weil wir denken, einer aus dem Team wird sich schon drum kümmern. Ja. Und dann ging die Tür auf und dann kamen zwei scheinbar Sicherheitsbeamte rein und haben einen Brief des Bundespräsidialamts übergeben. In dem Brief stand: Sehr geehrter Herr Dr. Füllmich, die Bundesregierung ist zurückgetreten und wir brauchen Sie jetzt mit Ihrem besten Team, damit sofort die Regierungsgeschäfte übernommen werden können. Und dann sind wir rausgegangen und es sah auch alles echt aus. Wir haben da so eine gemietete Limousine gehabt mit Blaulicht und so, sind dann vor das Bundeskanzleramt gefahren. Und das sah aus, als würden wir da jetzt reinmarschieren. Schnitt, und dann begann die eigentliche Sendung. Wir hatten diesen Teil der Sitzung, die am Freitag begonnen hat. Es ging Freitag, Sonntag, Sonntag, Montag und Dienstag. Wir hatten diesen Teil der Sitzung vorgefilmt am Donnerstag, damit dann der Schnitt aus diesem vorgefilmten Teil rüber in die eigentliche Sitzung aussah, als sei es am selben Tag passiert.
Ah, okay.
Hat ihn ganz gut gezündet.
Also ich muss sagen, ich habe dann relativ bald ein Video bekommen, sagen, hey, jetzt haben wir es geschafft, Rainer ist Bundeskanzler. Ja. Da habe ich gesagt, sorry, wenn du es genauer anschaust, ist es schon klar, dass das natürlich eine Simulation ist, aber der Effekt war anscheinend bei einigen gut angekommen. Das soll es ja auch gewesen sein, dass die Leute neugierig sind und dann auch schauen, was passiert und dranbleiben, um zu schauen, wie es das auch sein könnte. Weil der eine oder andere hast du erreicht, ganz sicher, die vielleicht euch noch nicht gekannt haben, sagen, hey, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, was sie da machen. Das hat bei der Bundesregierung, bei uns in Deutschland ganz anders funktioniert. Und dann habt ihr sehr gute Werbung gemacht für die Zukunft.
Ja, und wir haben dadurch auch und insbesondere Unternehmer angesprochen. Das hätten wir noch deutlicher machen können. Aber Tatsache ist, dass sich eine ganze Serie von wirklichen echten Unternehmern, also nicht die Konzerntypen, die keine Verantwortung für gar nichts haben, außer dafür, dass sie sich am Ende des Jahres die Boni in die Tasche stopfen und denen es scheißegal ist, ob ihre Mitarbeiter jetzt alle rausfliegen oder nicht, ob der Standort nach Indien oder sonst wo verlagert wird, sondern richtige Unternehmer, die Verantwortung für ihre Unternehmen haben. Da führen wir jetzt am laufenden Meter Gespräche, weil ich glaube, wir werden als Partei jedenfalls die Basis, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber als Partei die Basis, die einzigen sein, die sich überhaupt um die Maßnahmen kümmern. Cool. Und insofern war diese Schattenkabinettssitzung, glaube ich, schon voller Erfolg. Wir mussten nur natürlich dann sofort dafür sorgen, dass hier niemand glaubt, dass wir uns hier aufblasen wollen, um zu zeigen, wie toll wir sind. Cool. Es ging nur darum zu zeigen, wie es eigentlich von Anfang an richtig hätte gemacht werden müssen.
Absolut, ich finde die Idee ist eigentlich gut, also nicht eigentlich, sondern ich finde es gut. Und was die Basis angeht, kann ich auch sagen, das wird immer wieder diskutiert, das möchte ich persönlich noch ansprechen. Wir sollen aufhören mit diesem Parteiensystem. Die Basis selber ist ja nicht ein Fan vom Parteiensystem, aber man muss ja irgendwo mal reinkommen, um was ändern zu können. Ja. Man kann nicht einfach Hokus Pokus, Simsalabim und alles ist weg und alle werden freiwillig zurücktreten. Das wäre schön, aber es wird nicht passieren. Und da muss man ja irgendwo mal den Fuß in die Türe halten, um zu sagen, hey Leute, so nicht mehr, wir wollen was ändern. Und das ist ja, glaube ich, auch das Ziel von euch.
Das ist exakt das Ziel. Genau das hat Wolfgang Wodak auch gesagt, als wir jetzt unsere 67. Sitzung hatten am vergangenen Freitag, hat gesagt, wir wollen zeigen, wir werden wahrscheinlich das Parteiensystem auf diese Weise sogar überwinden, weil wir wollen ja eigentlich zurück zur regionalen Souveränität. Wir wollen dahin, dass jede Region, jede Community sich ihre eigenen Gesetze gibt, ihre eigenen Versorgungsstrukturen hat, unabhängig von irgendwelchen global übergestülpten Organisationen, unabhängig von den wahrscheinlich dann zu zerschlagenden globalen Konzernen und den wahrscheinlich dann genauso zu zerschlagenden globalen NGOs, obwohl die überhaupt keine Rolle spielen. Wenn man sich von denen abkoppelt, dann können ihre Kasperspiele alleine machen. Das wird, glaube ich, dann nicht mehr wirklich das Problem sein. Also der Weg ist, also es gab auch ein Plakat, was Wolfgang, glaube ich, sogar entwickelt hatte. Da stand drauf, Parteien sind scheiße, Ausrufezeichen. Und darunter dann die Basis. Also das ist ja das allgemeine Gefühl. Das ist ja der Grund, warum ich seit wie vielen Jahren nicht mehr gewählt habe. Und das scheint sehr vielen Menschen so zu gehen, dass sie sagen, Politik ist nur noch Korruption. Das sehen wir auch so. Und es geht uns auch nicht darum, jetzt hier zack in den Bundestag und jetzt wollen wir mal die nächsten 20 Jahre da möglichst ohne zu arbeiten irgendein möglichst hohes Gehalt kriegen. Nein, wir wollen nur die Weichen stellen. Wir wollen nur die Weichen stellen. Ich will zurück auf meine Ranch. Ich will ein bisschen reiten. Ich will ein bisschen surfen. Wir wollen die Weichen stellen in die richtige Richtung. Solange es erforderlich ist, werden wir dabei helfen und dann hoffen wir, dass andere das übernehmen. Wir haben ein so gewaltiges Echo gehabt übrigens. Ne? Ein paar Tage später meldeten sich die öffentlichen Bediensteten aus San Francisco und aus Sacramento County. Also San Francisco ist die zweitgrößte Stadt in Kalifornien. Kalifornien ist die größte, ist der größte Staat bevölkerungsmäßig, der größte Staat und auch vom Wirtschaftsprodukt her, vom Bruttosozialprodukt her, ist es der größte Staat in den USA. Wenn man weltweit gucken würde, wäre es die fünftgrößte Wirtschaft der Welt nach den USA, Deutschland, Japan und wahrscheinlich China noch. Vielleicht auch die sechstgrößte, ich weiß nicht genau. Es ist jedenfalls eine echte Hausnummer. Und plötzlich melden sich also die öffentlichen Bediensteten aus San Francisco bei uns und aus Sacramento County, einige. Sacramento ist das County, das auch der Sitz der Hauptstadt ist. Sacramento ist auch eine Stadt. Und sagten, wir brauchen eure Hilfe, es reicht uns, dieser Impfzwang wird von uns nicht mitgemacht. Mhm. Und dann haben wir einen Zoom-Call gehabt. In dem Zoom-Call habe ich gleich die amerikanischen Kollegen mit reingeholt. Ich bin zwar der Einzige, der in Kalifornien zugelassen ist, die anderen sind in Idaho, New Mexico und sonst wo zugelassen, aber wir finden noch 4, 5 Kollegen, die schon mit uns zusammenarbeiten, mit denen das geht. Richtig, richtig gute Leute. Unter anderem wieder George Wentz. Das ist der unter anderem auch Siemens in die Knie gezwungen hat damals. Und da meldeten sich also wirklich tolle Leute. Die saßen da in Uniform, ein Polizist, der sagte, nee, seine Frau war das. Das war die Polizistin, die sagte, ein Drittel der San Francisco Police Force hat die Schnauze bis hierhin voll. Die werden entweder ihren Dienst quittieren oder aber eine Sammelklage machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben allen geraten, auf keinen Fall quit the job, sondern weitermachen. Wir machen für euch eine fette Sammelklage. Die könnte sich auch wieder in eine internationale verwandeln, aber auf keinen Fall den Job aufgeben. Ein Drittel der Police Force von San Francisco sind 500 Leute. Ein Drittel ist viel. Bei denen ist ohnehin schon die Kriminalität gigantisch hochgestiegen. Wenn jetzt ein Drittel der Leute aufhören würden, dann wäre das totale Chaos. Und das will ja die andere Seite, um dann zu sagen, guck mal hier, wir brauchen eine globale Regierung. Ein Drittel der Firefighters, das sind 170 Leute, wollten aufhören oder eben eine Class Action machen. Wir machen jetzt für all die eine Class Action, insgesamt 4.300 Leute aus dem öffentlichen Dienst. Die sind wiederum connected mit Los Angeles und das Los Angeles Fire Department hat einen Captain, der ein tolles Video gemacht hat. Das haben wir am Ende der 67. Sitzung auch ausgestrahlt. In Los Angeles sind von 60.000 Leuten im öffentlichen Dienst 30.000 soweit, dass sie sagen, es reicht, wir machen nicht mehr mit. Das ist nur noch absurder Blödsinn, der hier abgeht. Ihr habt alle roten Linien überschritten. Auch die werden mit uns zusammenarbeiten. Plus mindestens 220.000 Postal Workers. Es gibt noch mehr, aber mindestens, es gibt knapp 500.000, aber mindestens 220.000, denen geht es genauso. Also es tut sich gerade jetzt extrem viel.
Das ist gut zu wissen, weil das viele sagen natürlich auch, also man redet von diesem 1G-Impfzwang, es geht ja vor allem Australien, ist ja heftig, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja. Das finde ich momentan fast das schlimmste Land mit den Maßnahmen. Die gehen ja diese Zero-Covid-Strategie und das ist unglaublich. Die versuchen, 15-jähriges Kind, das gestorben ist, wollen sie jetzt versuchen, das als Corona-Tote hinzustellen, was gar nicht stimmt. Also es ist wegen anderem Grund gestorben und, und. Wie ist der aktuelle Stand mit diesem, wir sehen ja zum Beispiel Frankreich geht ja voll auf die Straße, London ist auf der Straße zu sein und ein Zeichen setzen ist sicher wichtig, aber rechtlich muss man natürlich auch schauen, dass man da vorwärts kommt. Was ist da so international der Konsens im Moment?
Rechtlich sind sich alle Anwälte, die hier zusammenarbeiten, darüber einig, dass alles, was hier an Maßnahmen geschieht, ohne jede Grundlage ist, ohne tatsächliche Grundlage und damit auch ohne rechtliche Grundlage. Das ist alles verfassungswidrig in all unseren Verfassungen, die wir weltweit haben. Bei uns ist das Grundgesetz. Wir sind uns außerdem aber darüber im Klaren, dass die andere Seite eine Menge Leute gekauft hat, geschmiert hat, sind überraschend viele, also natürlich habe ich seit Jahren gesehen, dass irgendwas nicht stimmt bei uns in der Justiz. Ich sage ja immer, die ist korrupt bis ins Mark, wobei ich immer wieder betonen muss, das bedeutet nicht, dass einer Geld dafür kriegt, dass er ein falsches Urteil macht. Das war so beim 11. Senat des BGH, beim Bankensenat, der mit seinem früheren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, die haben nebenher eine Menge Geld kassiert von den Banken für angeblich wissenschaftliche Vorträge, ohne Wissenschaftler zu sein, aber ist ja egal. Da war es tatsächlich so dreist, aber Korruption ist nach der Definition von Transparency International jedenfalls der Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen oder zum privaten Vorteil. Das kann auch sein, dass ich mir meine Karriere abfedern will, dass ich mich also nicht traue, als Richter das Recht anzuwenden, weil eine deutsche Bank, so korrupt und verbrecherisch sie auch sein mag, ein VW, so korrupt und verbrecherisch der auch sein mag, der könnte mir meine Karriere versauen, wenn ich als Richter in Niedersachsen gegen meinen eigenen Arbeitgeber entscheide. Ja, hier das Land Niedersachsen hat ja 20% der Aktien an VW. Dann könnte es sein, dass meine Karriere beendet ist. Das ist die Form von Korruption, die wir meinen, die, das muss man immer wieder betonen, natürlich nicht alle betrifft. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber wir müssen uns und sind uns darüber im Klaren, dass weltweit überall auch und insbesondere die Justiz umgebaut worden ist über die letzten 2-3 Jahrzehnte. Da sind die Ausbildung ist auch bei uns in Deutschland besonders deutlich zu sehen, auch in diese Richtung gegangen. Obrigkeitshörigkeit wird gefördert. Wer sich anpasst, wird gefördert. Wir haben hierarchische Strukturen. Die scheinbare Unabhängigkeit der Richter existiert nur auf dem Papier. Man braucht da schon, warte mal, ich muss mein Handy ausmachen, man braucht da schon mutige Leute. Sekunde. Man braucht da schon mutige Leute, um diese Unabhängigkeit auch wirklich zu leben. Das ist in anderen Ländern nicht ganz so schlimm. Auch in den USA ist es nicht so schlimm wie in Deutschland. Auch in Frankreich ist es nicht so schlimm wie in Deutschland. Und auch und insbesondere in Indien, die offenbar keiner auf dem Radar hatte, ist es nicht so schlimm. Also in anderen Ländern werden die Würfel in der Justiz schneller in unsere Richtung purzeln. Hier in Deutschland und auch in den USA gehen wir davon aus, dass die Bevölkerung erstmal ein deutliches Signal setzen muss. Und dann kann sich auch die Justiz nicht mehr gegen die Bevölkerung stellen. Das wird sie auch nicht tun. In den USA weniger als hier, denn glücklicherweise sind in den USA viele Richter ja gewählt von der Bevölkerung.
Ein großer Vorteil, aber es scheint so aus zu sein, dass zuerst die anderen Länder wahrscheinlich irgendwie fallen muss, bevor dass dann Deutschland auch was Konkretes passiert. Im Moment, so sieht's aus, dass vielleicht auch dem Schweizer oder dem Deutschen oder dem Österreicher einfach noch zu gut geht, dass die Masse sagt, hey, da stimmt was wirklich nicht. Es kann das wirklich sein, dass wir verarscht wurden? Und ich glaube, das fällt vielen Menschen schwer zu glauben, dass eine Regierung, die Menschheit, die Bevölkerung selber, kann man nicht anders mehr sagen, das ist Verarschung.
Natürlich, das ist das ist der größte organisierte Massenbetrug, den es je gegeben hat. Es gab mal einen Artikel im Spiegel, der ist leider nie erschienen. Ich weiß nicht, ob ich dir den je rübergeschickt habe. Ich schicke ihn dir rüber. Ich habe ihn nur als Druckfahne. Und zwar hat ein hoch angesehener, früher hatten die ja mal eine tolle Berichterstattung und früher war der Ruf auch verdient. Wie nannten die sich? Sturmgeschütz der Demokratie oder so ähnlich. Das war hoch verdient. Die haben wirklich Dinge aufgeklärt. Der Autor dieses Artikels, wie gesagt, ich schicke dir den rüber als Druckfahne, kannst du gerne weitergeben. Der war klasse. Der hatte früher schon sich Meriten verdient und ist dann aus Frust darüber, dass dieser Artikel in letzter Sekunde nicht erschien. Der hieß ein organisierter Massenbetrug. Da ging es um diese berühmten, berüchtigten Schrottimmobilienfinanzierungen, mit denen zigtausende in Deutschland aufs Kreuz gelegt wurden, indem man ihnen Wohnungen zum Doppelten und Dreifachen des wahren Wertes vollfinanziert von den Banken untergejubelt hat. Damals hatte die Hypo Bank, die heute UniCredit Bank heißt, den Artikel verhindert, indem sie Tage vor der Berichterstattung ein Team von Anwälten hingeschickt hat und die haben dann gesagt, nee, lass mal besser. Und daraus wurde dann erstens Canceln des Berichts und zweitens haben die einen Millionenauftrag gekriegt für Werbung für die Hypo Bank. Damals hieß das, glaube ich, Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Den Bericht, wie gesagt, schicke ich dir. Also seit da war schon klar, dass es sowas gibt, wie, es war mir auch vorher schon klar, wie organisierten Massenbetrug, aber das, was wir jetzt erleben, das toppt alles. Weltweit, das toppt alles, aber sie haben alle roten Linien überschritten. Ernst Wolf hat das in einem tollen, ich glaube, es war eine Ansprache, die er irgendwo gehalten hat vor ein paar Tagen, hat das sehr schön dargelegt. Die haben so viele rote Linien überschritten, dass sogar in Deutschland, wo die Obrigkeitshörigkeit besonders ausgeprägt ist, jetzt immer mehr Leute sagen, jetzt, Moment, jetzt ist aber mal gut. Jetzt will ich es wissen, was hier wirklich los ist.
Ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt, dass diese rote Linie dann überschritten ist, für uns ja schon lange und für andere als später. Wir können das ja nicht beschleunigen. Wir können einfach nur informieren und die Hand hinhalten, wenn sie jemand das die Informationen haben möchte, um dann vielleicht motiviert zu sein, selber zu recherchieren. Wir sagen immer das Gleiche. Wenn du sachlich, sage mal, eine Stunde sachlich recherchierst, würde jeder Mensch auf diesem Planeten sagen, hey, Moment mal, da muss ich weitergehen, da stimmt was nicht.
Das ist so einfach. Also gut, es ist aufwendig. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, ich lese mir jetzt mal ein schön bebildertes, lustiges Fix und Foxy Heft durch. Das reicht nicht aus. Du musst schon ein bisschen genauer hingucken. Und es ist natürlich auch für mich, ich habe ja leicht reden. Ich habe jetzt jede dieser Sitzungen oder fast, ich glaube bis auf eine, da muss ich irgendwas anderes machen, dieser Sitzung selber mitgemacht. Also ich habe hier mit Leuten gesprochen, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, die bis sie outspoken wurden, hoch angesehene Wissenschaftler waren. Bhakti ist plötzlich zu rechts Nazi geworden, Mike Yeadon vermutlich in ähnlicher Weise. In Israel geht das ja schlecht, da werden diese Leute dann zu Left-Wing gemacht. Also es ist so durchsichtig. Die Wahrheit ist leicht zu erkennen, aber sie ist wahrscheinlich schwer zu vertragen für den einen oder anderen. Deswegen sind es eben nur so um die 30%, die jetzt werden mehr, die es wagen zu sagen, es hat keinen Sinn, vor einem harmlosen Virus Angst zu haben, ob es nun künstlich ist oder nicht. Wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich künstlich ist oder halb künstlich ist, aber das Immunsystem wird ja damit fertig, selbst mit so einem halb künstlichen Virus, weil hier wird es abgefangen. Das Problem beginnt erst, wenn es hier injiziert wird. Wenn es also in den Körper reinkommt, obwohl es hier normalerweise abgefangen wird, dann gibt es richtige Probleme. Und da, wir wollen es jetzt nicht beschreien, das haben wir oft genug getan. Und da ist eben mit einigen an Turbulenzen, und das ist sowas von verharmlosend ausgedrückt, mit Turbulenzen im Herbst, Winter und Frühjahr zu rechnen. Aber wir haben eben leicht reden, weil ich habe den ganzen Kram mitgemacht. Ich habe das alles mir angehört. Ich war in Biologie nie gut, in Physik auch nicht und in Chemie auch nicht. Aber das, was die erzählt haben, habe ich trotzdem verstanden, weil, wie Lord Sumption, den wir auch demnächst anhören werden, immer wieder gesagt hat, man hat den Kopf eben nicht nur auf dem Hals, um Hut drauf zu stülpen, sondern man kann ihn auch einsetzen.
Gut, jetzt haben Sie natürlich, der nächste Schrei ist, dass die Blutgeringung und die extremen Nebenwirkungen wegen der Impfung, die jetzt kommen werden jetzt umgemünzt auf Symptome wegen dem Virus. Das ist jetzt das Neueste. Das ist ja...
Das drehen Sie dran rum, um das Ganze so aussehen zu lassen, als würden nur die Ungeimpften tatsächlich krank werden. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind die Geimpften, die weit über das normale Verhältnis hinaus krank werden oder symptomatisch werden, sagen wir mal, und die Ungeimpften haben nichts. Aber man schafft jetzt künstlich Ungeimpfte, indem man sagt, in den USA haben wir das als erstes verifizieren können, indem man sagt, ah, die ersten beiden Impfungen hast du ja gehabt, aber du hättest ja jetzt schon den Booster-Shot kriegen müssen. Den Booster-Shot hast du nicht innerhalb dieser 14 Tage oder was genommen, du giltst jetzt als ungeimpft. Das heißt, wenn dann jemand in die Knie geht, als Ungeimpfter, dann ist das in aller Regel so, dass er nicht ungeimpft ist, sondern zweimal geimpft ist, sodass die Frage, woran ist er denn nun gestorben, wenn er im schlimmsten Fall stirbt, sich noch drängender stellt als vorher.
Ja, und man hat ja jetzt auch in Studie beweisen können, dass diese natürliche Immunität bis zu 11 Monate nach der Infektion immer noch Antikörper aufweist. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Zeichen, und auch Bakti hat ja gesagt, dass dieser Virus nicht neu ist. Das hat man ja mit den entsprechenden Studien, die man auch durchgeführt hat, beweisen können. Sie reden immer von einem neuen Virus, das stimmt so nicht. Es ist sogenannte Kreuzimmunität und man behauptet, dass ein großer Prozentsatz der ganzen Menschen auf dem ganzen Planeten schon immun sind gegen dieses Möchtegern-Killer-Virus. Und das ist das, was die Leute auch nicht hören wollen. Das ist einfach, aber ich glaube, das ist etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen. Das ist jetzt was sehr Psychologisches. Die Menschen, die sich erzumpfen lassen haben, die haben noch einen größeren Widerstand gegenüber unseren Informationen. Weil zuzugeben, dass du einen Fehler gemacht hast, das willst du nicht.
Ja, da wird sich, glaube ich, der Wind schon noch sehr schnell drehen, weil zumindest in anderen Ländern, in Deutschland ist wohlgemerkt dieses Beharrungsvermögen und diese Obrigkeitshörigkeit, die dich geradezu zwingt zu glauben, das wird schon richtig sein, was mir die Regierung erzählt. In Deutschland ist das wesentlich ausgeprägter als überall sonst. In Italien und in Frankreich, da entsteht schon eine richtige Revolutionsstimmung. Was aber immer noch so gut unter Kontrolle ist, dass es keine Gewalttätigkeiten gibt. Auch wenn die Gegenseite das provoziert, auf Teufel komm raus. Aber es klappt nicht. Das heißt, denen geraten alle Ziele aus dem Visier. Ich glaube, dass aber auch hier die Stimmung spätestens im Herbst kippen wird, weil wir werden alles daran setzen und alle anderen auch, du ja auch, dass die Erinnerung daran, dass die Impfungen gefährlich sind und nicht das Virus, dass erst über die Impfungen das Spike-Protein in den Körper kommt, nicht über das respiratorische System. Es wird hier abgefangen. Und der andere Müll kommt dann auch noch in den Körper. Der Müll, den man braucht, um die mRNA einzubringen in den Körper, also die Lipide, dann die mRNA natürlich selbst und was immer da sonst noch alles reingemischt wird. Wir wissen es nicht, weil es geheim gehalten wird. Das wird böse Konsequenzen haben in jeder Beziehung.
Wie weit sind wir eigentlich mit diesen Verträgen? Wir haben geleakte Sachen gesehen, glaube ich, Albanien, Brasilien, sind noch andere Sachen jetzt rausgekommen. Was ist der aktuelle Stand?
Ja, Brasilien, Teile aus Israel, die Verträge scheinen alle wortgleich zu sein, jedenfalls weitgehend wortgleich zu sein. Die wichtigsten Sachen, die da drin stehen, sind erstens, die Hersteller sagen, wir wissen nicht, ob es wirkt. Zweitens, wir wissen nicht, ob es gefährlich ist. Drittens, wir bedingen uns Immunität aus. Ihr, Israel oder Albanien oder was auch immer, ihr sichert uns zu, dass wenn wir verklagt werden, ihr uns abfangt. Und viertens, selbst wenn es alternative Heilmethoden gibt, dann ist das egal, ihr müsst unseren Impfstoff trotzdem abnehmen. Und so erklärt sich alles. So steht's da drin. Das Ding ist von vorne bis hinten rechtswidrig, null und nichtig. Wir würden hier in Deutschland nach Paragraphen 134 gesetzeswidrig und nach 136 sittenwidrig sagen, alles nichtig. Dasselbe gilt aber auch für die meisten für alle der amerikanischen Staaten, soweit ich das sehen kann. Und es dürfte in allen zivilisierten Rechtssystemen so sein. Also denen wird das hier alles um die Ohren fliegen, von wegen Immunität. Wir können inzwischen nachweisen, dass es sich hier um vorsätzlich sittenwidrige Schädigung handelt. Da gibt es keine Immunität. Jeder, der daran beteiligt ist, wird haften. Jeder.
Also das sind sehr gute Worte von dir, weil man hat auch zum Teil Zweifel, wenn die immun sind, was will man dagegen tun? Wie sieht es denn eigentlich der Politiker aus? Kann man den, weil man sagt ja auch, die haben Immunität, kann man da auch ähnlich dagegen wirken, wenn sie so einen Mist gebaut haben? Oder wie sieht es da aus?
Das geht auch. Die können nach dem bisherigen Recht, können sie in Deutschland jedenfalls und in den meisten anderen Ländern ist es ebenso, können sie nicht belangt werden, während sie noch im Amt sind. Das ist so die grobe Maßgabe. Aber wenn sie aus dem Amt raus sind, dann können sie natürlich belangt werden. Und in besonderen Fällen kann hier in Deutschland jedenfalls der Bundestag auch die Immunität aufheben. Und dann können sie auch gleich verfolgt werden. Aber wir müssen nochmal uns daran erinnern, dass im Moment alles, wie sagt Viviane immer, alles verranzt ist. Also auch die Justiz, also auch die Politik insgesamt, die werden sich, solange es geht, gegenseitig schützen. Aber bei der Gelegenheit kommt eben auch wirklich alles raus, weil all die, die jetzt ganz vorne an der Front in der Gegend herumlaufen und beispielsweise als Schulleiter sagen, bei uns müssen alle Kinder Masken tragen, hier kommt keiner mehr rein, wenn er nicht geimpft ist, all die haben ihre Tarnung fallen gelassen. Die Deckung ist unten und wir wissen, wer das ist.
Ja, man darf nicht vergessen, das Internet, auch wenn nicht alles gut ist, aber in dem Sinn ist es gut, das Internet vergisst nichts. Und da kann man ganz vieles nachschauen und da werden man diese Leute, die das von abverlangt haben mit 2G oder zum Teil 1G, was auch immer, das sind eigentlich, kann man sagen, klare Straftaten.
Natürlich sind das Straftaten. Es ist nicht nur Nötigung, sondern in den Fällen, wo diese Nötigung, also der Zwang umgesetzt wird und Kinder beispielsweise wegen des Maskentragens erkranken, egal in welcher Form, das kann auch eine psychische Erkrankung sein und das wird fast ausnahmslos so sein, oder wo aufgrund der erzwungenen Impfungen Schäden eintreten, die haften alle. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, das ist extrem heftig. Vielleicht zwischendurch noch eine kurze Werbung wegen den Ländern, da kann ich mal schnell einblenden. Hier seht, ihr wisst ja, ich bin ja dran, Länder aufzubauen. Ihr seht hier die ganzen Italien, Brasilien, Schweden, USA, Japan. Wir haben da ganz viele Gruppen und da hat es immer mehr, die mitmachen. Also falls du außerhalb von Deutschland, Österreich oder Schweiz wohnst und bist auch nicht einverstanden mit dieser Regierung oder bist systemkritisch, dann herzlich willkommen bei BITL.TV, dieses Formular auszufüllen, weil ich denke, wir werden das auch noch später brauchen, sei das für Übersetzungen, sei das für Recherche, sei das für Reporter. Ich denke, wir müssen, wenn das Ganze mal zusammenbricht, wird das wahrscheinlich alles neu aufgebaut werden müssen.
Ja, ich werde da unbedingt Roger Corvin und die Truppe, die er befehligt, hätte ich fast gesagt, also die Leute, die uns helfen, ich werde die unbedingt mit dir in Verbindung setzen. Das müssen wir connecten. Das ist wichtig, dass die ganze Welt das mitkriegt. Ja. Also das ist wirklich so, dass wir also zu unserer totalen Überraschung, aber natürlich auch Freude, wir erreichen weltweit wirklich Millionen von Leuten und solche Informationen, die müssen überall greifbar sein, insbesondere für die Anwälte.
Sehr wichtiger Punkt, weil ich merke natürlich durch das Netzwerk, das ich jetzt mittlerweile weltweit habe, bekomme ich einiges mit, ist es sehr wichtig, vor allem auf der rechtlichen Basis, dass man oftmals Schriften, die ein Land gemacht hat, übernommen werden kann, angepasst werden kann auf das entsprechende Land und dann das eine große Hilfe ist für andere Länder. Und so funktioniert die Kooperation jetzt schon.
Ja, das ist der einzige Weg von Anfang an gewesen. Die internationale Vernetzung hat ja überhaupt erst möglich gemacht, dass das, was in den Mainstream-Medien verschwiegen wurde oder wo sogar mit vorsätzlich falschen Berichten darüber getäuscht wurde, dass das wenigstens über die alternativen Medien transportiert werden konnte und wenigstens innerhalb der Anwaltschaft jetzt hin und her kursiert. Also alle tatsächlichen Erkenntnisse, alle Gutachten, die es gibt, unsere ganzen Videos sind für jeden Anwalt auf der ganzen Welt greifbar und damit sind alle auf demselben Stand. Wenn also jetzt beispielsweise in Indien als nächstes, ist ja in einem Bundesstaat tatsächlich so gewesen, dass da festgestellt wurde vom Gouverneur, Ivermectin ist eine gute, perfekt funktionierende Alternativbehandlung und was immer diese Tante da von der WHO erzählt, ist dummes Zeug. Und das Gericht hat ihm recht gegeben. Solche Sachen sind zumindest in den angloamerikanischen Ländern, bei uns ist ja Ivermectin nicht so wirklich bekannt, aber in den angloamerikanischen Ländern ist das Gold. Deswegen habe ich das, wir haben ja ein Interview auch mit dem Sam White gehabt. Ich habe ihm gleich gesagt, hier Sam, ich connecte deine Anwältin mit der Deepali Oja, das ist ein Mitglied der Indian Bar Association, die bei uns auch schon ausgesagt hat. Und dann kann die zu deiner Verteidigung in deinem Fall die Unterlagen liefern aus dem immerhin auch zum Commonwealth gehörenden indischen Bereich.
Das ist eine sehr wichtige Kooperation. Jetzt haben wir momentan diese, ja, ich sage fast schon Pseudo-Zulassung von FDA in Amerika. Das ist ein großes Thema. Ich denke, es wird dann auch bei uns bald ein Thema sein. Man befürchtet, dass man das versucht zu missbrauchen, um dann um die Hintertür dann doch irgendwie eine Impfpflicht einzuführen. Wir müssen ja versuchen, immer ein bisschen vorauszuschauen. Was ist da deine persönliche Meinung dazu?
Also diese Zulassung ist nach Meinung der aller amerikanischen Kollegen komplett illegal, weil diese Zulassung ohne jede mündliche Anhörung erfolgte und ohne dass die ganzen Nebenwirkungen auch nur ansatzweise eine Rolle gespielt haben. Diese Nebenwirkungen sind bekanntlich wesentlich gravierender, als das in der Öffentlichkeit von den Mainstream-Medien diskutiert wurde. Diese 11.000 gemeldeten Fälle, das ist ja schon vor ein paar Wochen so gewesen, das sind in Wahrheit 45.000 wohlgemerkt offiziell gemeldete. Und wenn man das dann hochrechnet mit der Dunkelziffer, dann sind wir bei 500.000. All das hätte natürlich hiermit einfließen müssen. Hinzu kommt, dass die sogar nach deren Eingeständnis noch laufenden Studien, ich weiß nicht, wie sie das rechtfertigen, also die Hersteller meine ich jetzt, wie sie das rechtfertigen, dass es überhaupt schon Studien gibt. Die gibt es natürlich nicht, sondern die laufen noch. Nach deren Eingeständnis laufen die noch bis 2022, 2023. Vor Beendigung der Studien gibt es eine Vollzulassung, das hat es noch nie gegeben. Komplett illegal. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die überschreiten hier alle roten Linien. Wenn Sie jetzt als nächstes sagen würden, so pass auf Leute, ihr müsst einfach verstehen, dass wir die Bevölkerung reduzieren müssen, dass wir aus knapp 8 Milliarden 500 Millionen machen müssen, dann würde mich das auch nicht mehr wundern. Denn das wäre dann die allerletzte rote Linie. Aber ich fürchte, das macht ein kleiner Teil dann allerdings nur noch der Bevölkerung auch noch mit. Also es ist absurd, es ist absurd, es ist offensichtlich komplett illegal, verfassungswidrig. Eine Affenschande ist es zu hören, dass jemand, der sich allerdings schon immer selbst beweihräuchert hat, weil er ganz toll fand, wie er reden kann, ein früherer BGH-Richter jetzt tatsächlich in einem Interview Markt im Dritten oder was das war, in der ARD gesagt hat, er würde auch der Meinung sein, dass eine Impfpflicht nicht verfassungswidrig ist. Wie man das fertigbringen kann als ernsthaft ausgebildeter Jurist, ist mir ein komplettes Rätsel. Sowas passt in diese Zeit nicht. Vor 80 Jahren wäre es passend gewesen, aber jetzt nicht mehr.
Wahrscheinlich Sonnenstich und gleichzeitig Alkohol und was sonst noch was passiert ist, ich weiß nicht, aber nein, ja. Gar nicht. Ja, viele Menschen, die jetzt zuschauen, wissen das auch nicht. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Bei dieser Studie, wo da durchgeführt wurde beim Impfen, gibt es ja immer eine sogenannte Placebo-Gruppe. Und diese Kontrollgruppe, sagt man dem auch, die wurden mittlerweile gesumpft. Aus genau. Ethischen Gründen, jetzt müssen Sie das mal vorstellen, das ist auch ein absoluter Skandal. Schon das alleine ist ein absolutes No-Go und man hört einfach nichts davon.
Ja, du hast jetzt keinerlei Kontrollmöglichkeiten mehr. Du kannst ja nicht sagen, der einen Gruppe ist es so gegangen und der anderen so, weil beide sind durchgeimpft inzwischen. Es gibt auch nur Zahlen für die ersten 6 Monate, danach gibt es keine Zahlen mehr. Die nächsten Zahlen werden jetzt kommen, wenn im Herbst, Winter und Frühjahr mit einiger Sicherheit ja doch die noch massiveren Nebenwirkungen, noch massiver im Verhältnis zu dem, was wir jetzt schon gesehen haben, eintreten. So, und wie will man dann noch zwischen geimpft und ungeimpft unterscheiden können? Kann man natürlich, ne? Nur die Studie kann es nicht mehr. Also die Studienteilnehmer, da kann man gar nichts mehr dran nachvollziehen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch die Leute, wir haben ja dann in unserer Sitzung gehört, dass offenbar Hunderttausende, vielleicht auch Millionen sich inzwischen Impfpässe kaufen. Das scheint ein boomender Markt zu sein, weltweit. Dass auch die Leute, die scheinbar geimpft sind, aber in Wahrheit nicht geimpft sind, dass wir da noch ein bisschen Zugriff haben. Es wird aber erst dann möglich sein, wenn die keine Angst mehr haben. Also wenn sie sehen, dass wir wirklich mehr sind und dass wir wirklich die Stärkeren und wirklich mit Abstand die Klügeren sind.
Ja. Ein sehr wichtiger Punkt ist natürlich auch die Geschichte mit den Wahlen. Da wird ja auch spekuliert, dass man vielleicht versucht, da nur noch Briefwahl einzusetzen oder beim Wahlen 3G einzusetzen und so weiter. Wie weit, das ist ja vor allem auch bei der Basis ein großes Thema. Was macht ihr oder was kann man machen? Weil da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die korrupt sind, Wahlbeobachter und so weiter. Es ist ein ganz heikles Thema auch mit Amerika. Ich bin davon überzeugt, dass die Wahl definitiv bestohlen wurde, respektive die ist nicht koscher, dass wir dort schon auch bald auffliegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in Europa ähnlich ist. Man sieht ja viele Berichte mit irgendwelchen Wahlurnen, die man locker aufmachen kann, also trotz Siegel und so weiter. Wie stehst du da dazu? Weil es ist ja ein ganz heißes Thema in ein paar Wochen.
Ja, das ist eine peinliche Sache, weil sicher, wir gehen davon aus, dass es massivste Versuche geben wird, entweder die Wahl gar nicht erst stattfinden zu lassen, wenn die andere Seite sieht, dass unsere Seite, und ich spreche da nicht nur von der Partei, die Basis, es gibt noch ein paar, dass unsere Seite enormen Zulauf kriegt, dann werden sie die Wahl nicht mehr stattfinden lassen. Ansonsten werden sie das Risiko eingehen müssen, werden aber versuchen zu fälschen. Davon sind wir alle überzeugt und im Anklang an das, was du gerade gesagt hast, sicherlich. Ich gehe auch davon aus, ich hätte das früher nie für möglich gehalten, aber ich gehe auch davon aus, dass die Wahlen in den USA gefälscht worden sind. Wir gehen sogar davon aus, dass etliche, und zwar 10-20% der Demokraten für Trump gestimmt haben. Und zwar wegen der Corona-Geschichte. Ich weiß es zumindest aus dem Tal, in dem wir da leben. Da sind ja die Hälfte, es sind ja nur 6 Familien einschließlich unserer. Aber die eine Hälfte sind Republikaner und die andere Hälfte sind Demokraten. Die haben sich aber alle untereinander gut verstanden. Und auch die Demokraten haben wegen Corona gesagt, also Trump ist zwar auch ein Idiot, aber immerhin ist er da auf dem richtigen Weg. Und deswegen wählen wir den diesmal, ne?
Ja, schon heftig. Also gibt es ja, sollen ja bald diverse Beweise kommen. Arizona ist, glaube ich, ausgezählt. Ja, da war, glaube ich, jeden Tag oft verschiedene Berichte, die andere Staaten wollen folgen mit Nachzählen. Ja, ich bin gespannt, was Amerika passiert, weil Biden kann man nicht wirklich ernst nehmen. Der läuft irgendwo in der Weltgeschichte herum. Ich weiß auch nicht, was dem fehlt. Ganz
alles.
Ich habe damals gedacht, jetzt kommt der Schauspieler Reagan, ist schon mal heftig, aber jetzt haben sie noch Biden. Also ja, aber wenn du schaust, die Kandidaten für die Kanzleramt sieht ja nicht viel besser aus. Von dem her, ja.
Ja, ich glaube, da passiert noch viel. Also man sagt immer, dass erst kurz vor der Wahl die Wahl entschieden werden wird. Und ich glaube, es passiert in den nächsten 3-4 Wochen bis zur Wahl, knapp 4 Wochen. Da passiert so viel, das könnte möglicherweise das ganze Feld durcheinander wirbeln. Denn die andere Seite, das hat Ernst Wolf in seinem Vortrag, das haben auch die Amerikaner in den verschiedenen Videos, die ich jetzt heute noch gesehen habe, betont. Die andere Seite ist massiv unter Druck, massiv unter Druck. Denn das alte System ist noch da. Das, was sie völlig ruiniert haben, dadurch, dass sie es ausgeplündert haben, zulasten der Steuerzahler, die sogenannten Superreichen, die sich dann mit den Politikern vermischt haben oder sie gekauft haben oder über das World Economic Forum uns ihre eigenen Politiker zurechtgebastelt haben und uns vor die Nase gesetzt haben. Dieses alte System ist also noch da, ist aber unrettbar. Das ist so oder so völlig im Eimer. Europa ist besonders pleite, noch pleitiger geht's gar nicht. Aber das neue System ist noch nicht installiert. Soweit sind sie noch nicht, dass sie uns diese digitalen Währungen unterjubeln können. Jedenfalls nicht, ohne dass es sofort zu einer Revolution kommen würde. Und das ist genau unsere Chance. In dieser Zeit des Umbruchs sind die zu schnell gewesen. Das war ein massiver Frühstart, wahrscheinlich um ein paar Jahre, vielleicht auch noch länger. Man weiß es nicht so genau. Und das ist der Grund, warum sie jetzt diese ganzen Fehler machen, diese ganzen unfassbaren, grotesken Geschichten abliefern bei einer Erkrankung, wohlgemerkt, die zu 99,97% eben nicht tödlich verläuft. Und selbst in der vulnerablen, wie dieses bescheuerte Wort immer heißt, also in der verletzlichen Bevölkerung, immer noch gut überstanden wird. Also wenn man sich einfach nur um die Alten kümmern würde, sie vor einer Erkältung oder Grippe, macht man es ja auch so, schützen würden, würde das völlig ausreichen. Also es ist einfach unbegreiflich, für immer mehr Menschen unbegreiflich, warum man bei einer Erkrankung, für Leute unter 70, kann man ganz grob sagen, zu 99,9% problemlos überwunden wird. Warum man bei einer solchen Erkrankung vorgeht, als hätten wir hier eine Pandemie.
Ja gut, aber ich glaube, der Plan, was natürlich sein könnte, ist, dass die Pandemie jetzt aufgebauscht wird im Herbst. Sie werden natürlich versuchen, diese Impftote, die ich daran glaube, die kommen werden, an Corona-Tote zu verkaufen. Und dann sagt ihr, seht ihr jetzt, ihr Schwurbler, jetzt habt ihr die Quittung. Und viele glauben dann noch immer noch daran.
Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, wie heute in einem ziemlich langen Video, das habe ich dir rübergeschickt, wo du gesagt hast, oh, 90 Minuten ist ein bisschen viel, ne? Aber der Typ, der da interviewt wurde, der macht zumindest einen halbwegs kompetenten Eindruck. Kann natürlich sein, dass er irgendwie von dieser Q-Bewegung kommt, da stimmt immer die Hälfte und die andere Hälfte stimmt nicht. Aber in einem Punkt hat er nach meiner Überzeugung recht. Die andere Seite ist nicht intelligent. Die andere Seite ist clever. Und da sind auch Inselbegabungen, die in einzelnen Teilbereichen des Lebens mehr drauf haben als andere vielleicht. Aber es fehlt ihnen der Überblick über das Gesamtgeschehen. Es fehlt ihnen die sogenannte soziale Intelligenz. Die denken irgendwie digitalisiert. Das, was wir mit Intuition schaffen können und mit Vertrauen schaffen können, das kennen die gar nicht. Insofern hat er recht, wenn er sagt, die sind nicht nur nicht intelligent, die sind bescheuert. Aber wir dürfen sie trotzdem nicht unterschätzen, denn sie haben überall ihre Mittelsmänner installiert, entweder geschmiert oder unter Druck gesetzt. Insofern ist da schon noch eine Menge an Barrikaden zu überwinden.
Ich denke, die sind momentan voll am letzten Element und versuchen noch alles noch, was sie können, kaputt zu machen und mitzuziehen, weil das Lügenkonstrukt ist ja so riesig und das ist wirklich so, es ist eine Frage der Zeit, dass das zusammenbricht. Und die Frage ist halt, wann? Und wir müssen mal geduldig sein. Das ist halt schon so, dass es halt nie ein Sprint ist. Das haben wir immer schon gesagt, das ist ein Marathon. Und wir dürfen einfach friedlich bleiben, auch bei den Demonstrationen. Das ist etwas, was ich total bewundere, und zwar weltweit. Es gibt zwar einige Länder, es ist ein bisschen anders, aber meistens ist es sehr friedlich. Und ich glaube, das ist der Weg. Weil stell dir mal vor, wenn jetzt dieses Wochenende, ich weiß auch nicht, 1000 Leute gesagt haben, komm, jetzt schlagen wir mal die Polizisten klein, das wäre nicht gut. Das wäre alles andere als gut.
Nein, nein, das ist das, was die Gegenseite braucht, um Gewalt mit Gewalt zu beantworten, um also eigene Truppen zu schicken. Ob die noch so richtig intakt sind, wissen wir nicht. Aber alles, was für Chaos sorgt, und Gewalt sorgt in der Regel für Chaos, alles, was für Chaos sorgt, wollen die ja. Wir dürfen nicht vergessen, die ultimative Lösung, die die anstreben, ist eine Weltregierung unter der inzwischen völlig und durch korrupten UN. Das kann nicht gehen. Das ist der Grund, warum wir alle die Nerven behalten müssen. Auch den Amerikanern, die Kollegen versuchen da Ruhe zu bewahren. Eine Kollegin ist aus Kalifornien gerade rübergefahren nach Texas, um ihren Sohn zu besuchen, hat sie mir erzählt, der bei den Marines ist und der sich nicht impfen lassen will. Gesagt, hey, bleib ruhig, sag ihm, er soll ruhig bleiben, nicht den Dienst quittieren, er soll sich einfach weigern. Und in dieser großen auch da läuft übrigens eine Sammelklage beim Militär von Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Und diese Klage wird natürlich verheimlicht, aber die ist auch riesengroß. Mhm. Wie eben angesprochen, auch im öffentlichen Dienst. Und der öffentliche Dienst, das darf man nicht vergessen, ist ja normalerweise so, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Also der öffentliche Dienst wird vom Staat bezahlt, von dem wir inzwischen alle wissen, der Staat ist nicht der Staat, sondern das sind die Leute, die sich den Staat gekauft haben. Aber wenn selbst der öffentliche Dienst aufbegehrt und sagt, ich mache nicht mehr mit, und große Teile des Militärs, dann weiß die andere Seite, sie haben im Grunde die Schlacht schon längst verloren. Mhm. Aber die kämpfen jetzt ums Überleben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, da kommt immer dieses Bild in den Sinn. Früher war ich da noch ziemlich naiv, so vor ein paar Jahren, habe gedacht, ja, Moment, da ist die Politik zu oberst, dann kommen die Medien als Unterstützung und dann kommen die Großkonzerne. Ich hab das nicht ganz gecheckt. Heute ist mir klar, es ist gerade umgekehrt. Zuerst kommen die Großkonzerne, dann kommen die Medien und dann die Politik. Und das hat Seehofer ja schon damals gesagt, oder? Also
Naja, wenn man sich die alten Interviews von ihm anguckt, ich weiß nicht, was ihn jetzt dazu bewegt hat, sozusagen aufzugehen, aber in den alten Interviews hat er die Wahrheit gesagt. Ne? Okay. An den Lobbyisten, damals war er Gesundheitsminister, an den Lobbyisten der Gesundheitsindustrie kommen wir nicht vorbei. Und die Politik hat keine Macht, weil, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, in irgendeiner witzigen Talkshow, weil die Leute, die wählen, keine Macht haben und die Leute, die gewählt werden, ich hab's vergessen, aber er hat die Dinge ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass Wahlen letzten Endes keine Bedeutung haben. Bisher nicht. Es könnte sich mit dieser ändern.
Ja, ich denke, es ist ein Bewusstseinssprung für ganz viele Menschen, wenn ich mit den Menschen rede. Was ich immer wieder feststelle, und das ist super spannend, die Menschen, die seit Monaten oder sogar schon seit Jahren nicht groß in den Medien sich rumgetummelt haben, die sind voll auf unserer Seite. Also man merkt definitiv, dass die Medien extrem manipulativ sind. Und ja, da war ich auch dabei, muss ich gestehen, da war ich einer von vielen. Und seitdem, dass ich da nichts mehr schaue, das macht was mit dir. Und das ist, und darum glaube ich auch, dass das ein jahrzehnteslanger Plan ist, wenn nicht schon länger, ich weiß es nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn das jahrzehntelang geplant ist, dann können wir nicht erwarten, dass es in 2-3 Wochen vorbei ist.
Eben, das darf man nie vergessen. Hier steckt eine Menge, nicht nur Planung drin, sondern auch eine Menge an Personal, was die überall positioniert haben. Also Ernst Wolf hat ja nochmal darauf hingewiesen, wie hier das World Economic Forum unter Klaus Schwab seit 1992 diese Young Global Leaders ausgebildet hat. Als erstes eben Merkel und Bill Gates in derselben Klasse, dann aber auch alles, was man inzwischen schon vergessen hat, so ein spanischer früherer Ministerpräsident namens Aznar, aber auch alles, was heute in den Ländern, die sich schon lange nicht mehr für Politik interessieren, das wird sich jetzt ändern, denke ich, aber in den Ländern, die sich schon lange nicht mehr für Politik interessieren, wo also die Wahlbeteiligung auch immer geringer geworden ist, die sind jetzt an den Schalthebeln der Macht. Einfach nur deshalb, weil niemand aufgepasst hat. Das geht ja jeden von uns an. Also auch ich habe einfach nicht mehr gewählt, weil ich dachte, das hat ja sowieso keinen Sinn. Es sind ja nur Deppen unterwegs. Aber wenn man die Deppen einfach machen lässt, dann ist noch schlechter. Wie gesagt, wir haben den Weckruf jetzt erhalten und der wird uns schon eine ganze Weile noch wach halten.
Definitiv, das ist so. Wir waren bei den beiden Sitzungen, und das eine war natürlich jetzt diese Simulation, wo du gesagt hast, was war eigentlich... Ja. Noch so einiges, ich glaube, noch einiges Wichtiges und Interessantes zu berichten.
Ja, das war die Sitzung, die wir mit Dr. Matthias Burchardt hatten, die dann einfach mittendrin unterbrochen wurde. Die werden wir nochmal richtig machen. Okay. Die darauffolgende war jetzt wieder eine ganz normale, nachdem wir diese 5 Tage Simulation hatten. Das war die 67. Sendung. Und die hieß Die Drücker. So komisch, also wirklich. Viviane kriegt es immer wieder hin. Ich glaube, das war sie. Oder Corbin, die kriegt es immer wieder hin, genau den richtigen Titel hinzukriegen. Da haben wir zuerst Frau Elisabeth Linder gehört. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, das ist eine ehemalige Pharma-Referentin. Wir haben ihr Video gesehen, haben gedacht, oh, die ist interessant. Die hat uns darüber berichtet, wie sie erlebt hat in ihren, ich glaube, 25 Jahren Pharmaindustrie, dass sich ihr Bild von ihrem Job völlig gewandelt hat. Wenn sie, das habe ich extra gefragt hinterher, wenn sie damals gewusst hätte, was sie heute weiß, hätte sie diesen Job nie begonnen. Sie hat damit ihr Geld verdient, war, glaube ich, alleinerziehende Mutter und hat dann zum Schluss immer deutlicher gemerkt, dass es der Pharmaindustrie nicht mal im Ansatz um Gesundheit geht, sondern nur um Geld um jeden Preis. Dort werden Märkte geschaffen, indem man Produkte erfindet, die kein Mensch braucht, ohne dass man sich auch nur im Ansatz dafür interessiert, ob diese Produkte gefährlich sind. Sie sagte, ja, damals, als ich angefangen habe, da gab es ja noch Polio als Schluckimpfung und da habe ich das alles für richtig und wichtig gehalten. Das wurde dann abgeschafft, indem man auch das injiziert hat, wurde natürlich aus einem einzigen Grund, weil es mehr Geld brachte. Sie sagte, bei den Windpocken, sie glaubt inzwischen, dass keine einzige Impfung Sinn macht. Wolfgang Odak hat da ein bisschen widersprochen. Ich kenne aber auch inzwischen andere Mediziner, die sagen, Impfungen machen keinen Sinn, weil alles das, gegen das geimpft wird, das hat wohl nachweislich, wenn es drauf ankommt und ich irgendwann mit einem Reporter darüber sprechen muss, muss ich die Quellen natürlich haben, aber hat wohl nachweislich als Impfstoff erst dann so richtig Fahrt aufgenommen, als die zugrunde liegende Krankheit schon am Zurückgehen war. Es war also alles überflüssig aus ihrer Sicht. Bei Windpocken haben wir, als die Windpockenimpfung begonnen haben, hatten wir schon eine 90-prozentige Durchseuchung. Also wenn das keine Herdenimmunität ist, dann weiß ich es auch nicht. Es gab nach Impfungen in sehr, sehr vielen Fällen Todesfälle, die alle unter den Teppich gekehrt wurden, hat sie uns berichtet. Also es ist nicht neu, was wir hier bei Corona sehen. Und das läuft alles unter dem Motto, wir schaffen Märkte. Wir, Pharmaindustrie, schaffen Märkte. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man Impfungen verkauft, als würde man, was weiß ich, eine Tüte Mars oder sowas am Markt unterbringen. Es interessiert also wirklich niemanden da, so jedenfalls Ihre Erzählung, was aus den Menschen wird. Man will einfach nur Geld verdienen. Nochmal, sie sagt, die Impfung braucht niemand. Die haben sehr viele Nebenwirkungen, die aber immer abgestritten werden, insbesondere auch Autoimmunerkrankungen. Sie sagt, man braucht nicht mal gegen Tetanus- oder Diphtherieimpfungen. Das sind alles Dinge, die heute praktisch keine Rolle mehr spielen. Die spanische Grippe, das haben wir nun oft gehört, das wird uns immer wieder als Beispiel dafür genannt, wie schlimm es kommen könnte, wenn nicht geimpft wird. Auch die spanische Grippe, das habe ich aber nicht erst durch Sie erfahren, sondern Sie hat es nochmal bestätigt, auch die spanische Grippe ist eigentlich erst dadurch so richtig schlimm geworden, dass man Impfstoffe ausprobiert hat damals. Schon damals Impfstoffe ausprobiert und das an einer halbtoten Gesellschaft. Das war ja Ende des Ersten Weltkrieges. Die meisten Soldaten, die zurückkamen, waren ohnehin schon schwer angeschlagen. Und dann noch mit Impfstofftests, das konnte nicht gut gehen. Ja,
Übrigens, spanische Grippe, da gibt's, da muss ich schauen, ob ich das schon gepostet habe, glaube ich, fürs 10-Minuten-Video, wo das super zusammengefasst ist. Es ist nicht in Spanien gefunden worden, das wissen viele auch nicht, das hat mit Spanien nichts zu tun. Und das soll anscheinend auch kein Virus sein, sondern ein Bakterium, behauptet man ja. Und wenn man das natürlich mal genauer anschaut, was da genau passiert ist, wann wurde dann geimpft oder gesumpft, dann wird dir anders, weil es ist ja wirklich so, dass die Menschen weggestorben sind, die diese Sumpfung bekommen haben. Das habe ich lange auch nicht gewusst.
Ja, das, also für mich war das auch eine Neuigkeit. Also nicht jetzt durch Frau Linda, das habe ich schon vorher gewusst, aber dass sie es nochmal auf den Punkt gebracht hat, war, glaube ich, auch wichtig für die Zuschauer, weil viele glauben ja ernsthaft, dass das hier die spanische Grippe sozusagen ja die Drohkulisse ist, vor der wir das hier jetzt gerade durchmachen und deswegen müssen wir uns impfen lassen, damit uns das nicht passiert. Aber genau das, was damals passiert ist, ist durch die Impfung passiert. Heute wird ja ganz anders als früher geimpft. In den USA beispielsweise werden Kinder sofort nach der Geburt geimpft. Ein nicht vertretbarer, nicht verstehbarer Akt. Die Sechsfachimpfungen, die dann irgendwann eingeführt wurden, führten dann nach Angaben von Frau Linda auch zu einer großen Anzahl von Todesfällen, die aber verschleiert wurden. Da hieß es dann, die Kinder seien am plötzlichen Kindstod gestorben. Und da erinnere ich mich, weil ich habe ja früher mal mit dem früheren Leiter der Göttinger Rechtsmedizin ziemlich eng zusammengearbeitet und da ein paar Sachen mit ihm auch veröffentlicht und Vorträge gehalten. Da erinnere ich mich dran, dass das, glaube ich, müsste ihn mal fragen, damals gar keine Rolle gespielt hat. Da hätte man auch genauer hingucken müssen. Da hätte man vielleicht auch damals schon festgestellt, dass es hier um Impfschäden geht und nicht um plötzlichen Kindstod, den man sich nicht erklären kann. Hinzu kommt, dass die Pharmaindustrie ja diese berühmten Fortbildungsveranstaltungen gemacht hat. Du wirst davon gehört haben, viele Ärzte sind regelmäßig zu sogenannten Fortbildungen gefahren. Das waren aber gar keine Fortbildungen, sondern reine Werbeveranstaltungen von irgendeinem Pharmakonzern, wo man dann den Arzt und seine Frau oder umgedreht die Ärztin und ihren Mann, wenn die noch eine funktionierende Beziehung hatten, ansonsten wurden die natürlich solo eingeladen und bespaßt, wo man die zu teuren Wochenenden oder auch manchmal eine ganze Woche in irgendwelchen teuren Hotels mit allen möglichen Spielzeugen eingeladen hat. Da sagt sie, ja, das war teilweise für sie wie ein Reisebüro. Sie hat gearbeitet wie in einem Reisebüro, die ganzen Buchungen gemacht, nach Leningrad, Dubrovnik und damit wurden die Ärzte, so sagt sie, natürlich gefügig gemacht. Denn eine Ex-Freundin von mir in den USA, die übrigens auch mal Richterin war, die sagte, there are no free lunches, du kriegst nichts umsonst. Und wenn du da dein Wochenende umsonst hast, dann bezahlst du dafür, indem du beispielsweise deren Produkte hinterher verimpfen musst. Ja, Wolfgang Sawat sagte, Dr. Wodak hat sich zwischendrin eingeschaltet und gesagt, Mensch, aber mit Tetanus, das könnte doch vielleicht sinnvoll sein. Nee, sagt, ist auch nicht sinnvoll. Das sind so wenige Fälle, wo wirklich was passiert, das könnte man alles mit Antibiotika noch hinkriegen. Da müsste man nicht diese Impfungen verbraten. Inzwischen sagt Wolfgang Wodak dann nochmal, gibt es eine Initiative All Trials, danach sollen sämtliche Studien veröffentlicht werden. Denn auch das hat sie gesagt, es gab ja Studien, um bei nicht mehr unter den Teppich zu kehrenden Nebenfolgen mal rauszufinden, was los ist. Zum Beispiel, war es nun wirklich plötzlicher Kindstod, also unerklärlich, oder hat das was mit der Impfung zu tun? Diese Studien wurden durchgeführt, aber nie veröffentlicht, sodass wir davon ausgehen müssen, dass die weggekauft wurden. Ne? Da hat jemand die Studie bezahlt und dann wurde sie eben nicht veröffentlicht, weil sie das falsche Ergebnis hat. Da gibt es aber jetzt so eine Initiative, All Trials, die will, dass alle Studien in einem Register für jedermann nachsehbar sind. Das könnte eine Kehrtwende bedeuten, aber das wird erst eine Kehrtwende bedeuten, wenn das, was jetzt gerade passiert, beendet wird. Ne? Mhm. Denn wenn diese Richtung weitergeht, die wir jetzt haben, also eine reine Lug- und Trug-Geschichte, dann hat so eine All-Trials-Initiative keine Chance. Aber wir gehen ja davon aus, es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir, wo waren wir denn hier?
Ist eine Frage noch wegen den Kindern, die ja gestorben sind. Das geht ja auch diese Untersuchung. Das ist ja momentan auch wieder ein großes Thema. Wie ist momentan der aktuelle Stand in Bezug auf diese Autopsien von den möglichen Impftoten? Geht da was? Seid ihr da weitergekommen?
Ja, in Einzelfällen geht da was. Es geht auch in anderen Ländern jetzt immer mehr. In den USA auf jeden Fall. Da ist eine wirklich große Initiative unterwegs. Aber es kommt da auch da kommt es immer auf den Einzelfall an. Nur der Druck ist so groß geworden, weil so viele Leute inzwischen, Menschen inzwischen ihre Angehörigen verloren haben, dass das eben nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist. Und es gab ja jetzt schon einige Autopsieergebnisse, die ganz klar und deutlich gesagt, zum Beispiel, wir hatten doch ein Ehepaar bei uns, dessen Sohn innerhalb von 12 Stunden nach der Impfung gestorben ist. Da gibt es ein Ergebnis der Autopsie und das sagt ganz klar und deutlich, der Mann ist mit 31 Jahren aufgrund der Impfung und nicht nur im zeitlichen Zusammenhang, sondern aufgrund der Impfung, wir haben eine Kausalität, gestorben. Ja, was die Frau Linder dann so endgültig über die Klippe springen lassen hat, sodass sie gesagt hat, ich kann ja einfach nicht mehr weitermachen, dann hat sie trotzdem noch 3 Jahre oder so weitergemacht bis zu ihrer Pensionierung, waren dann die Impfungen gegen Gebärmutterhalskrebs. Da hat sie das beschrieben, was wir jetzt auch erleben. Nämlich da wurde ein Jahr, bevor diese Impfungen so richtig eingeführt wurden, ein Jahr lang in der Presse, in den Medien Panik gemacht. Wegen einer Erkrankung, die praktisch bedeutungslos war, die man jedenfalls gut behandeln konnte, durch das Früherkennungssystem gut behandeln konnte. Aber man wollte ja Geld verdienen, also musste man wieder einen Markt schaffen. Das wurde vorbereitet, indem man ein Jahr in der Presse, in den Mainstream-Medien Panik gemacht hat, bei jeder Gelegenheit darüber informiert hat, dass das ja ein besonders gefährlicher Krebs ist und dass es ja aber schon eine Lösung geben würde, nämlich einen Impfstoff. Der war zwar eine Katastrophe, denn sehr, sehr viele Nebenwirkungen tauchten dann auf, aber es wurde alles unterdrückt und es wurde dann, obwohl einige mutige Gynäkologen dann auch den Mund aufgemacht haben, und nach 3 Jahren war der ganze Spuk vorbei, aber in der Zwischenzeit sind viele Menschen geimpft worden, in Anführungsstrichen, Mädchen natürlich, geimpft worden, und das hat schwerste Schäden ausgelöst. Die konnten nicht genug kriegen, Gier war zu groß, da hat man dann auch noch Jungs geimpft, weil möglicherweise konnten die das ja auch übertragen. An den Haaren herbeigezogener Blödsinn hat dann dazu geführt, dass auch noch die mit reingezogen wurden. Jedenfalls inzwischen ist die Geschichte ja wieder vorbei, aber die haben ihren Markt geschaffen, die haben jedenfalls richtig viel Geld verdient.
Ja, Moment, ist natürlich so, ich habe das Gefühl, der Pharmaunternehmen hat ein Problem gehabt mit ihrem Business, weil viele Menschen ernähren sich gesünder, die machen ein bisschen Sport, dann brauchst du auch weniger Medikamente im Generellen, da brauchst du ein neues Business. Und das neue Business hast du natürlich jetzt mit der Impfung perfekt entsprechend organisieren können, mit der Abo-Falle. Und wenn jetzt diese Abo-Falle durchgezogen wird, dann ist das nicht ein Milliardengeschäft, sondern ein Billionengeschäft. Und dann haben sie einen neuen Case. Und das ist natürlich so, den Mittelstand wollen sie vernichten, das Geld wird vom Mittelstand rübergegeben an diese Pharmaunternehmen, eigentlich an die Regierung zahlt die Pharma, das ist eigentlich auch wieder der Mittelstand, also dieser Teufelskreis hört nicht mehr auf und die Pharma hat dann genügend Geld, wenn sie etwas brauchen, für irgendwelche Leute zu schmieren, kommt das Geld vielleicht dann wieder zurück, um da ein bisschen Ruhe zu geben, weil die Regierung selber hat ja kein Geld. Also die sind also so pleite.
So ist es. So ist es. Also das ist hier eine ganz besondere Situation. Vielleicht ist sie gar nicht neu, aber jetzt kommt es jedenfalls erstmals raus, dass, wie wir inzwischen wissen, mit Steuergeld, das hier in Deutschland aus versteckten Stellen des Bundeshaushalts abgezwackt wurde, Milliarden an die Bill Gates nahen Stiftungen, Geld verschenkt wurde oder an dessen Einrichtung verschenkt wurde, sodass Forschung und Entwicklung schon mal nichts gekostet haben für die Hersteller, an denen ja Bill Gates fast überall beteiligt ist. Die Verimpfung selbst wurde dann ebenfalls mit Steuergeld bezahlt, hat ja auch nichts gekostet, und die Erträge aus dem ganzen Spiel bleiben dann bei denen, die vorher schon gefördert worden sind. Etwas derartig Abartiges kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich glaube schon, dass die Bevölkerung, die ja jetzt doch viel schneller aufwacht, als man sich das gedacht hat, dass die Bevölkerung dafür die Konsequenzen ziehen wird. Ja, nach Frau Linda haben wir André Toussaint gehabt, einen Apotheker, der seit 30 Jahren als Apotheker in verschiedenen Bereichen der pharmazeutischen Industrie zuerst und dann als Unternehmer tätig geworden ist. Der verfügt über Spezialkenntnisse zur Behandlung von Narkolepsie. Das war ja die berühmte, berüchtigte Nebenwirkung aus der Schweinegrippeimpfung. Also anhand seines Beispiels haben wir feststellen können, weil er fing gleich an und sagte, also ich kann das nicht so unterstreichen in Bausch und Bogen, was Frau Linda sagt, dass man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Aber bei genauerer Nachfrage war es dann so, dass man erkennen muss, dass die Industrie, also die Konzerne, tatsächlich so drauf sind, wie es Frau Linda beschrieben hat. Keinerlei Respekt für gar nichts, ausschließlich dafür, wie man sich die Taschen vollstopfen kann, und gehen über Leichen. Das dürfte feststehen. Aber es gibt eben auch noch normale, in Anführungsstrichen, Unternehmer. Und da fiel mir dann ein, das habe ich ihm auch gesagt, eine Freundin von mir, die bei uns früher in der Forschungsstelle für Arztrecht die Leiterin sogar gewesen ist für eine kleine Weile. Die arbeitet im Norden von Deutschland und die betreut solche Unternehmer, also pharmazeutischen Unternehmer, die ernsthaft auch mit Gewissen, mit Moral und Ethik unterwegs sind. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Die Konzerne kannst du alle in die Tonne kloppen, und die Unternehmer, da gibt es wohl doch eine ganze Reihe von Unternehmen, die ernsthaft im Geschäft sind und wirklich was Gutes wollen und sich auch um ihre Mitarbeiter kümmern und eben nicht einfach irgendwelchen Blödsinn verkaufen, um Märkte zu schaffen, oder umgedreht, Märkte schaffen, um Blödsinn zu verkaufen. Ja, der kannte sich also in der Schweinegrippe sehr gut aus, hat da eine Menge über GSK, also GlaxoSmithKline, erzählt, erzählte davon, dass von Anfang an klar war, dass die Impfstoffe, die damals benutzt wurden, ich glaube Pandemrix hieß das Zeug, gab auch noch was anderes, habe ich vergessen, dass das zu erheblichen Nebenwirkungen führen würde, aber auch damals hat man alles ignoriert. 2009 waren die Systeme noch nicht so stark, dass man da was hätte unternehmen können, aber letzten Endes muss man sagen, dank Wolfgang Wodak, aufgrund seiner damals politischen Machtposition im Bundestag, aber auch im Europäischen Rat, hat es dann eben doch geschafft, das Ganze rumzuziehen. Aber die Systeme waren auch noch nicht so stark, dass man an den Ärzten vorbei, also an den Hausarztpraxen vorbei, jetzt hat man die Impfzentren geschaffen, um an den Hausarztpraxen vorbeizulaufen. Das war noch nicht so stark, dass man so viele Leute impfen konnte. Trotzdem wurden in Europa 31 Millionen Menschen geimpft. In ganz Europa wohlgemerkt, ne? Das war aber nicht das erste Mal. Die ersten Versuche kamen schon 99 mit der Vogelgrippe, dann 10 Jahre später die Schweinegrippe, dann nochmal 10 Jahre später kam dann eben die berühmte, berüchtigte Corona-Geschichte. Auch damals war bei der Schweinegrippe jetzt das Narrativ dasselbe. Ich habe mich nur nicht mehr erinnern können. Ich hatte es komplett vergessen. Ich muss das irgendwie in den USA nicht mitgekriegt haben, oder vielleicht war es da auch nicht so, dass man da die Folgen von sehen konnte. Aber auch damals gab es eben massive Folgen in Form von Autoimmunerkrankungen. Guillain-Barré gab es damals bei der Schweinegrippe. Manches ist erst Jahre später aufgetaucht, manches auch relativ früh. Die Narkolepsie ist schon relativ eng im zeitlichen Zusammenhang der Impfung aufgetaucht. Seit 6 Jahren, jetzt von heute aus betrachtet, beobachtet er das genauer in seinem jetzigen Unternehmen, für das er jetzt tätig ist. Also das ist ein Unternehmen, kein Konzern. Und da sagt er, so hat er sich ausgedrückt, da wurde einfach irgendwas zusammengeschustert. Es schaudert einen, mit was für minimaler Verantwortung die Konzerne damals unterwegs waren, von der WHO angetrieben wurden, genau wie heute. Pandemrix war das Mittel der Wahl. Alle Sicherheitssignale wurden ignoriert. Der Lobbyismus, den es auch damals gab, hat auch damals schon alle alternativen Heilbehandlungen zur Seite geschoben. Die Narkolepsie ist eine chronische Krankheit, die ist unheilbar. Die Menschen sind zu 50-80% behindert, die können am normalen Leben nicht mehr teilnehmen. Fahrtüchtig sind sie nicht mehr, fahrtauglich sind sie nicht mehr. Sie sind voll raus aus dem Leben, so hat er es geschildert. Und das war die gröbste Nebenfolgung. Ich habe jetzt nicht mehr genau nach der Zahl gefragt, aber nach meiner Erinnerung waren das mindestens 1300 Menschen, also damals Kinder in insbesondere Skandinavien, die damit geimpft wurden und die diesen Nebenschaden hatten. Bei uns in Deutschland ist es kaum zum Tragen gekommen, weil damals die Hausarztpraxen verimpfen sollten und es nicht gemacht haben. Da hat noch eine gewisse medizinische Ethik offenbar geherrscht. Das hat sich in den letzten 10 Jahren offenbar gravierend geändert.
Das waren noch
Es waren noch Zeiten, ja. Tja, was hat er noch erzählt? Wolfgang wollte mal wieder wissen, wer kontrolliert denn eigentlich die Inhaltsstoffe? Ist es richtig, dass sich das PEI, also das Paul-Ehrlich-Institut, schlichtweg auf die Angaben der Hersteller verlässt? Ja, das hat er bejaht. Das kontrolliert also keiner, was da drin ist. Und zwar deshalb nicht, weil wir haben ja Corona, wir haben ja eine epidemische Lage nationaler Tragweite. Da können wir leider nicht mehr so genau hingucken, da können die sonst was zusammenpanschen. Sicherheitsbedenken werden alle zur Seite gewunken. Die EMA-Zulassung basiert letzten Endes darauf, also die Empfehlung der EMA, das zuzulassen, dass man davon ausgeht, dass das, was deklariert ist von den Herstellern, auch drin ist. Wir dürfen das allerdings wohl nach allem, was wir jetzt inzwischen in Erfahrung gebracht haben, nicht mehr glauben. Das Ganze ist wohl, also dieses völlige Überlassen jeglicher staatlicher Kontrolle an die Privaten ist wohl eine Folge dieser ominösen, berüchtigten Private-Public Partnerships. Da haben die Privaten schlichtweg die Kontrolle über das gesamte öffentliche Leben in Form von Regierungsinstitutionen übernommen. Da gibt es kaum noch Möglichkeiten für irgendwelche Beamte sich durchzusetzen. Das hätten wir eigentlich schon viel früher sehen müssen. Das hätten wir sehen müssen im Zusammenhang der Cum-Ex-Geschäfte, wo insgesamt 38 Milliarden Euro in dreistester Weise, da muss man nicht Jura studieren, um das zu verstehen, dem Steuerzahler gestohlen worden sind und wo die kleinen, in Anführungsstrichen, Beamten, da war eine Steuerfahnderin irgendwo, die hat das gemerkt, wo die einfach, was soll man sagen, ignoriert wurden, zum Schweigen gebracht wurden. Also die Leute, die im öffentlichen Dienst dafür da waren, das System zu schützen und auf deren Warnruf hin das System hätte in Wallung geraten müssen, die hatten keine Bedeutung mehr, weil die Privaten die Kontrolle übernommen haben über die Politik, über die öffentlichen Institutionen. Das hat sich dabei rausgestellt. Viviane fragte dann noch, das Seltsame sei doch, dass in den USA, es wird unterschiedlich berichtet, aber ich glaube, ihre Zahl ist richtig, 75% aller Nebenwirkungen von nur 10% der Chargen ausgehen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Kann das also sein, dass da stapelweise, dass man testet und dann sieht, oh, das sind jetzt aber ein bisschen viele Nebenwirkungen und dann ein paar Chargen verwendet, die nur aus Kochsalz bestehen? Ja, der Verdacht liegt da, aber wir wissen es eben.
Ganz klar, also das ist meine persönliche Meinung, dass einfach eine weltweite Studie jetzt läuft und die können das super steuern. Sie wissen ja, wem sie was geben und die Leute, die entsprechende Nebenwirkungen sich melden, wissen sie genau, ups, das war nicht so gut, okay, lassen wir was anderes raus. Wie du vorhin gesagt hast, wenn 75% das so eine heftige Zahl ist mit dieser Charge, dann ist es ja offensichtlich, dass nicht in jeder Charge das Gleiche drin sein kann. Das ist nicht möglich.
Ja. Ja, und wir wissen nicht, wo was drin ist, sondern nur die Hersteller. Und das allein ist doch ein Skandal. Wir sind diejenigen, die geimpft werden. Die Länder, in denen die Impfstoffe verimpft werden aufgrund der Verträge, die mit die zwischen Deutschland und BioNTech, Pfizer meinetwegen geschlossen werden. Die Länder müssten doch in der Lage sein, durch eigene Institutionen zu überprüfen, was da drin ist. Passiert aber nicht. Man verlässt sich blind auf das, was die Hersteller machen. Und dann kommt noch eins obendrauf. Das hat uns Herr Toussaint auch noch erklärt. Wolfgang hat sich gut daran erinnert. In anderen Ländern, im angloamerikanischen Rechtssystem, in England zum Beispiel, aber auch in den skandinavischen Ländern, haben die Impfopfer eine vernünftige Entschädigung erhalten, bei uns nicht. Bei uns hat die Justiz auch da in vollem Umfang versagt, so wie sie immer versagt, wenn die Industrie sich zu Verbrecher mausert.
Ja, du weißt auch, kann ich schon etwas zeigen, wieso dass das passiert. Hier, ein gutes Bild, FDA, ja. Pfizer, Moment, da seht ihr das, 2017, ja. 2019 und ab 2019 die gleiche Person bei Pfizer.
Ja.
Überraschung.
Ja. Ja, es geht gar nicht, es geht überhaupt nicht. Die Frage danach, wie kommen wir an die Daten ran, ist die Frage nach den sogenannten Real-World-Data. Wir wollen nicht irgendwelches Kram kolfatiert bekommen, sondern wir wollen wissen, was wirklich los ist. Und da hat Wolfgang nochmal darauf hingewiesen, das hat er uns am Anfang schon mal vor einem Jahr gesagt, dass Herr Spahn ja einer der Cheflobbyisten ist für die Datensammler. Er war derjenige, der von Anfang an dafür eingetreten ist, dass Daten von Privaten gesammelt werden. Gesundheitsdaten von Privaten gesammelt werden. Gematik über die Bertelsmann Stiftung läuft da auch was. Ich habe die Namen nicht ganz genau verstanden. Avato oder so ähnlich. Ist auch egal. Wir werden dem nachgehen, wenn es soweit ist. Ja, dann haben wir Sam White gehört, ein hochinteressanter Mann, ein Arzt aus England, der als, wie würde man hier sagen, Allgemeinmediziner, Primary Care Arzt, ich schätze den so auf Anfang, Mitte 40 oder sowas, äußerst sympathischer Mann, 17 Jahre lang in seinem Job gearbeitet hat, Partner in einer Primary Care Praxis war. Und dann irgendwann schriftlich, da kam ihm alles so komisch vor, was da passiert ist, gleich zu Beginn, und dann hat er schriftlich seine Behörden darauf aufmerksam gemacht, dass hier was nicht stimmt. Hat das alles unterlegt mit Quellen, sodass das alles problemlos überprüfbar war. Das hat zu gar keiner Reaktion geführt. Dann hat er, ich glaube in diesem Jahr war das, ein Video gemacht und hat das Ganze auch mündlich geäußert. Dieses Video ist 1 Million Mal gesehen worden, vermutlich sehr viel häufiger. Dann ist es plötzlich verschwunden. Das war bei mir auch so. Mein Video, das ich dachte, hey, so ein Kram guckt sich doch keiner an, 50 Minuten, außer vielleicht interessierte Leute. Das ging hoch, 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 plötzlich wieder runter. 700.000, wieder 1,5 Millionen, 15 Millionen, boom, wieder runter und dann war es weg. Und das haben sie mit ihm auch gemacht. Ne? Und daran schlossen sich Konsequenzen. Dann haben sie ihn suspended. Er hat also seine Zulassung ist jetzt in der Schwebe, die ist jetzt suspendiert worden, weil nämlich das schriftliche Äußern wird ja von keinem wahrgenommen, außer von den Empfängern seines Schreibens. Und dann denken die, wenn ich nicht drauf antworte oder irgendeinen Stuss schreibe, spielt ja keine Rolle. Aber in dem Moment, wo er wahrgenommen wird, durch sein Video, da ist eine Gefahr. Und dann geht plötzlich das System auf ihn los. Aber der Mann ist einfach standhaft. Also wenn du ihn gesehen hättest, musst du ihn mal angucken. Interessanter Mann. Ich habe gesagt, Mensch, ich bin echt beeindruckt von dir, Sam. Das ist gut. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und er tut das. Der bleibt einfach stehen und hat dann auch den Respekt erstens seiner Landleute und jetzt sicherlich auch der internationalen Community. Aber das ist einfach was, was man bewundern muss in diesen Zeiten. Normalerweise würde man sagen, wenn man einfach seinen Job macht, das ist ja nur nichts Besonderes. Aber das ist was Besonderes, wenn man sich gegen ein durch und durch korruptes System stellt und sagt, ich weiche hier keinen Millimeter zur Seite. Er hat seinen Kollegen zuerst gesagt, ich mache hier einfach nicht mehr mit. Also nachdem er das schriftlich gemacht hat, ich kann das nicht. Ich kann hier nicht die Patienten schädigen und schon gar nicht, als Anfang des Jahres dann die Ende letzten Jahres die Impfung kam, weil er wusste das auch mit dem Antibody-Dependent Enhancement. Er hat gesagt, ich habe mir doch die Tierstudien von damals, nicht mit diesem Impfstoff, aber mit dem anderen, angeguckt. Und das ist doch ganz klar, das können wir niemandem zumuten, schon gar nicht jüngeren Patienten, die sind doch gar nicht gefährdet. Mhm. Für die besteht statistisch null Risiko. Warum soll ich sie also mit einem möglicherweise tödlichen Impfstoff gefährden? Dann hat er sich auch aus seiner Praxis zurückziehen müssen, noch bevor er suspendiert wurde. Es war dann dieses 8-minütige Video, was dann in den sozialen Medien erschienen ist. Dann haben sie ihn erst als Lügner dargestellt. Das ging aber nicht so richtig, weil er hatte ja Quellen angegeben. Dann haben sie ihn als geisteskrank versucht hinzustellen. Du erinnerst dich, das haben sie ja auch mit Frau Bahner gemacht, ne? Wenn einer geisteskrank ist, dann die, die ihn so bezeichnet haben. Also der Mann ist so normal, wie man nur sein kann. Im Gegenteil, der ist sogar goldnormal. Ja, die ganzen Vorwürfe, die man ihm macht, weil er hier und da und dort was Falsches gesagt hat, sagt er, er hat es uns im Detail geschildert, sagt er, I stand by this. Ich bleibe dabei, das ist so. Ich habe ihm gesagt, da kannst du auch bei bleiben, weil unsere eigenen Experten, die wir gehört haben, haben alles haarklein bestätigt, was du gesagt hast. Also wenn es jemals zum Prozess kommt, es gibt ja keinen bisher, sondern nur die Kammer, so würden wir das bezeichnen, nur die Kammer geht auf ihn los. Na gut, die sind sowieso alle korrupt und auf Regierungslinien. Das wissen wir nicht erst seit, das wissen wir nicht erst seit Corona. Die haben noch nie was für ihre Mitglieder getan. Ja, jedenfalls, er bleibt dabei, er macht einfach weiter. Wir haben ihm dann, er hat dann gesagt, er ist ja noch nicht der einzige Arzt, dem es so geht. Er hat sich mit anderen Leuten connected, bei euch in der Schweiz. Thomas Binder, sagt ihr vielleicht was? Gegangen, ne? Gibt viele andere Fälle, auch noch einen aus Australien, mit denen ist er auch connected. Es ist ein systemisches Versagen, sagt er. Hier wird insbesondere das zentrale Grundrecht der Demokratie, also die freie Meinungsäußerung, kaputt gemacht. Letzten Endes geht es ja auch darum, die Demokratie zu ersetzen durch ein faschistisches System, durch ein totalitäres faschistisches System. Und da sind wir ja auch. Es ist nicht so, dass es erst noch droht, sondern in weiten Teilen ist es schon da. Und das bei einer Erkrankung, die eine extrem hohe Survival Rate hat, sagt er. Ja, auch er leugnet ja nicht, dass es die Erkrankung gibt. Was es genau ist, wissen wir nicht. Das wird sich noch zeigen. Vermutlich ist es tatsächlich ein in Teilen künstlich zurechtgefummeltes Virus, aber das Immunsystem kann damit umgehen. Deswegen ist die Survival Rate, also die Überlebensrate, ja auch so hoch.
Das ist auch wieder das, was ja gebracht ist mit der Kreuzimmunität.
Ja, richtig. Ja, die, du hast ja, das ist ja auch so eine komische Sache, dass die WHO, die sich ja vollständig unter Kontrolle der Chinesen und von Bill Gates als größten Sponsoren befindet, dass die WHO eben die, die Definition der Herdenimmunität geändert hat. Das ist um ein Jahr oder so, gab es Herdenimmunität, indem man entweder natürlich immun wurde, weil man die Krankheit durchgemacht hat oder weil man eine ähnliche Krankheit durchgemacht hat. Die Krankheit durchmachen führt dann zur T-Zellimmunität. Eine ähnliche Krankheit auf ein vergleichbares Virus reagiert zu haben, ist die Kreuzimmunität. Beides zusammen führt bei, ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau war, wenn 60% der Bevölkerung diese eine der beiden Immunitätsformen hat, dann ist man eben, hat man Herdenimmunität. Und diese Herdenimmunität, da sind sich ja sämtliche Ärzte einig, ist wesentlich robuster und wesentlich länger anhaltender als eine durch Impfung induzierte, wobei wir inzwischen davon ausgehen müssen, dass diese Impfungen nichts bringen. Nicht mal 0,1% Wirksamkeit haben. Ne?
Abgesehen davon, dass die wahrscheinlich Wirksamkeit wirklich nahezu bei Null ist, hat es ja immer geheißen, was ist eine Herdenimmunität? Man hat von zwischen 50% und 60% geredet. Und jetzt reden diese Möchtegern-Experten von 80, 90 oder noch mehr Impfquote. Da musst du auch mal überlegen, Moment, da stimmt doch was nicht. Die sind nicht mehr ganz dicht im Köpfchen. Das kann es nicht sein. Und dieser R-Wert, wo sie immer behauptet haben, ist jetzt auch vorbei. Wie lange das eine sogenannte Pandemie, die es ja nie eine war, dauert, umso mehr hast du ja natürliche Infektionen und 80% von den Menschen bekommen ja fast nichts oder nur ganz milde Symptome und die sind trotzdem immun, da gibt es jetzt auch eine Studie. Also es ist, wir reden uns zwar immer das Gleiche ein bisschen, aber es ist halt schon so, ich habe die Hoffnung, dass ab und zu hier jemand zuschaut, der vielleicht noch nicht so lange dabei ist, dass er vielleicht sagt, ups, das wusste ich noch nicht. Es ist so klar und viele Menschen sagen auch, hey, es ist ja so klar, wieso passiert denn nichts, oder?
Ja, und wenn du dir die Leute anguckst, die wir und andere als Experten angehört haben, nehmen wir beispielsweise Dr. Mike Yeadon, ehemals Pfizer-Vizechef und ich glaube 16 Jahre lang deren Chief Science Officer, der hat doch nichts zu gewinnen, wenn er sowas sagt. Der hat doch nichts zu gewinnen, wenn er sagt, Leute, Ich kann euch nicht raten, sich impfen zu lassen. Wer sich impfen lässt, begibt sich in Todesgefahr. Was hat der zu gewinnen? Der ist raus aus dem Laden, der hat da auch keine, der kriegt da keine Provision für irgendwas. Also unbegreiflich, warum man diesen Leuten in der Öffentlichkeit versucht, nicht zu glauben. Also unsere Seite glaubt denen natürlich, weil wir wissen, also du guckst denen in die Augen, die wissen, wovon sie sprechen. Das sind gerade Menschen, im Gegensatz zu den Kaspern, die in den Mainstream-Medien so wie Klabauterbach oder Spahn eine Lüge nach der nächsten absondern. Und denen man auch ansieht, dass sie so sind. Ne? Den kannst du doch nicht trauen. Naja gut. Also dem hier kann man trauen. Er hat zwar praktisch kein Einkommen mehr und die beiden Anwälte, die er beschäftigt, den einen kann er gar nicht bezahlen, den anderen, das macht er mit Fundraising. Da habe ich gesagt, wir wollen mal gucken, dass wir ihm da mit den richtigen Leuten helfen können, indem wir ihn mit den richtigen Leuten zusammenbringen. Denn daran wird es garantiert nicht scheitern. Der hat auch sehr viel Zuspruch inzwischen. Sagt am Ende, das ist das größte medizinische Experiment, was es je gegeben hat. Und das, obwohl, die haben da sowas wie bei uns die rote Hand, also Warnung, Achtung, dieser Stoff, das machen die Hersteller selbst, dieser Stoff könnte ein bisschen gefährlich werden, ihr könntet leider alle sterben. Bei denen heißt das Yellow Card System, das ist eingeführt worden nach den Contergan-Skandalen, bringt aber nichts mehr, es wird praktisch ignoriert. Alles basiert darauf, sagt er, wie ich ja auch und wie alle Fachleute inzwischen sagen, ich bin keiner, ich bin ja nur Anwalt, aber trotzdem, ich habe mich belehren lassen. Alles basiert darauf, dass dieser PCR-Test die Pandemie verursacht hat, der noch nicht mal als Diagnostikum zugelassen ist und es faktisch auch nicht kann. Ja, so sieht das aus. Wolfgang wollte dann noch, es ist nur mit dem Ivermectin, aber...
Ich habe hier noch eine Grafik, die du wahrscheinlich auch kennst, die ist von Auf 1, von neuem Sender. Übrigens, bei Auf 1 wurde das Ding gelöscht, das Konto wurde gelöscht, PayPal-Konto und die Konto selber auch. Nur so nebenbei erwähnt, ihr seht hier, diese Grafik alleine müsste jedem Menschen, müsste die sehen, wenn du das siehst, verimpfte Dosen, 92 Millionen und in der Zeit von, was ist das, 2000 und, was ist da, was ist da? 2019 sind 625 Millionen und dann, wenn du das vergleichst mit den Todesfällen und den bleibenden Schäden, das ist eigentlich, die Folie alleine müsste jeder sagen, ups, das ist nicht gut.
Ja, und da musst du immer noch in Rechnung stellen, dass diese Zahlen, die Nebenwirkungszahlen ganz offensichtlich gefälscht sind, weil ja massivster Druck ausgeübt wird, damit die Nebenwirkungen gar nicht erst gemeldet werden. Das hat es ja so auch noch nicht gegeben. Ne?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Man hat ja auch gesehen, in den Medien hat man das vorbereitet, so nach dem Motto, ja, ein bisschen Kopfweh und ein bisschen Fieber, das ist normal. Da hat man die Menschen darauf vorbereitet, dass man das gar nicht meldet. Weil eigentlich sollte man alles melden. Wenn du Kopfschmerzen hast, egal was es ist, du solltest einfach melden. Aber wenn dir suggeriert wird, das ist normal, dann meldest du das auch nicht mehr.
Ja, so ist es. Wenn dir das suggeriert wird und wenn du es glaubst. Allerdings ist es auch in dem Punkt ja so weit gekommen, dass die Vielzahl der sogenannten Nebenwirkungen inzwischen so groß geworden ist, dass auch dieser Approach nicht mehr klappt. Also es kommt eben jetzt zur Obduktion und es gibt schon eine Reihe von Tatsachenfeststellungen, wonach die Kausalität zwischen der Impfung und dem Todesfall nachgewiesen werden konnte. Im Übrigen ist es ja offensichtlich, dass das Meldesystem nicht darauf fußt, dass man die Kausalität nachweisen muss, bevor man melden kann, sondern es ist umgedreht so, dass man den zeitlichen Zusammenhang erkennen muss, dann meldet, um dann per Studie festzustellen, ob es da eine Kausalität gibt, bei der Häufung von Fällen jedenfalls. Jedenfalls hat es noch nie so viele Nebenwirkungen aufgrund solcher Medikamente gegeben, wie hier aufgrund der Covid-19-Impfungen. Ne?
Und das ist auch noch etwas, was man erwähnen ist. Viele sagen, ja, es ist an diesem Fall viel, viel, viel mehr Sumpfungen gegeben als sonst. Das stimmt wohl. Aber auch wenn man das in Relation setzt, ist das viel, viel mehr. Und das muss man auch sehen. Da gibt's diese Statistiken, das könnt ihr nachschauen. Das ist wirklich so, dass das extrem explodiert ist. Und früher hat man bei 51 Toten hat man das eingestellt, die ganze Sumpfung. Und wir haben jetzt das x-fache mehr an Toten. Und es wird weiter Werbung gemacht, abgesehen davon, dass es verboten wäre, und Druck ausgeübt. Und jetzt sind sie dran, sie wollen jetzt noch unter 12-Jährige den sogenannten Impfstoff bald bringen. Sie hören einfach nicht auf. Es ist,
ja, das ist ein man kann es nicht anders sagen, das ist der größte Skandal, der größte Betrug und möglicherweise auch der größte Genozidversuch bisher. Wir werden es sehen müssen, den es je gegeben hat. Ne?
Ja, definitiv.
Ja, so viel zu Sam White. Wir haben zum Schluss noch zwei Unternehmer gehabt, die eine Unternehmergruppierung gegründet haben. Die SUM heißt das. Das ist der Schutzverband des Mittelstandes und der Unternehmer und des Mittelstandes. Jörn Pelker und Frau Elke Eisenhauer. Elke Eisenhauer, sehr interessante Frau, die betreibt einen Kampfmittelräumdienst in Hamburg. Und die haben diese Gruppierung gegründet, um die Unternehmer zusammenzubringen. Es gibt noch andere Gruppierungen, wo dann auch wesentlich größere Unternehmen sich zusammengeschlossen haben. Das hier ist eine Gruppierung, die Unternehmer mit bis zu 500 Mitarbeitern sammelt, sie sagen, ja, mindestens 100.000 haben schon aufgegeben. Es wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr werden, insbesondere was die kleinen Unternehmen angeht, die also beispielsweise ein Restaurant oder ein Hotel betreiben. Herr Pelker geht davon aus, dass es eine Hyperinflation geben wird. Aber er ist natürlich auch kein Fachmann. Er vermutet das nur aufgrund dessen, der kommt, glaube ich, aus der Finanzindustrie. Auf lange Sicht würde es ersichtlich sein, dass den meisten Unternehmern die Basis für ihre Tätigkeit entzogen wird. Es findet hier, auch das sagt er, eine gigantische Umverteilung der Vermögen statt, von unten nach ganz oben. Der Markt für gefälschte Impfpässe boomt, erklärt er. Einige der Organisatoren beziehungsweise der Mitglieder in der SUM versuchen gezielt, ihre Kinder anzustecken. Das alleine bringt natürlich nichts. Ne? Also sich infizieren zu lassen, bringt gar nichts, wenn man nicht danach gerichtlich, und nur das wird anerkannt werden, feststellen lässt, das hier ist natürliche Immunität und die ist robuster, also wirksamer und vor allem länger anhaltend als eine durch Impfung induzierte. Aber da helfen wir dann ein bisschen bei. Die Leute merken inzwischen, auch die Unternehmer merken inzwischen immer mehr, dass es wohl doch nicht um Gesundheit geht. Ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich alle schon gemerkt haben, aber er ist ja näher dran. Jeder kennt inzwischen jemanden in der Unternehmerschaft, der einen Impfschaden hat, während fast keiner jemanden kennt, der an Corona erkrankt oder gar gestorben ist. Mhm. Die Infos holt man sich in der Unternehmerschaft im Gespräch. In den Mainstream-Medien findet man keine. Das haben die wohl auch erkannt in der Zwischenzeit. Es läuft alles darauf hinaus, so kann man es zusammenfassen, dass der Zusammenschluss, der hier gewollt ist, die einzige Möglichkeit ist, stark zu sein. Das ist wohl richtig. Man kann nicht als einzelner Unternehmer irgendwas machen, sondern man muss wenn sich die Unternehmerschaft zusammenschließt, dann wird die Bevölkerung erkennen, das hier ist unser größtes Fund. Das ist das Fund, mit dem wir wuchern können. Die sind für 65% der Arbeitsplätze zuständig. Und wenn die geschlossen sagen, wir machen nicht mit, dann ist sofort Schluss. Mhm. Darauf hoffen wir, dass das passiert. Das kann man im Grunde schon an der Stelle auf sich beruhen lassen, denn wir werden da noch mehr zu machen müssen. Wir werden dazu noch auch größere Unternehmer zu uns einladen, die mit einer großen Authentizität und also Menschen, die ich persönlich kenne, größere Unternehmer, die denen guckst du in die Augen und dann sagst du, dem Mann kannst du vertrauen, ne? Im Gegensatz zu den Konzernbossen. Aber hier wird eben mit der SUM versucht, sowas wie eine Vorstufe der Organisation hinzukriegen. Wenn das gut geht, hätten wir eine. Daneben gibt es noch viele andere, die sollten sich alle miteinander vernetzen. Und dann wird was draus. Das muss aber schnell passieren, möglichst noch vor der Bundestagswahl.
Das muss man gut machen. Stichwort noch mit diesem sogenannten Fake-Test. Ich bin ja nicht ganz so ein großer Fan von dem. Nicht, dass ich das den Menschen nicht gönnen würde, aber man muss auch beachten, wie mehr das da mitmachen, umso mehr spielen wir natürlich in die Karten der anderen, weil die Impfquote steigt, das Verhältnis zu den Nebenwirkungen sinkt dann natürlich, weil die haben natürlich keine Nebenwirkungen und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass man sich das gut überlegt, weil wenn es da 100.000 oder sogar noch mehr diesen Fake-Test, also diese Impf Pass faken, muss man daran denken, dass das natürlich Auswirkungen hat auf die ganze Statistik.
Das ist richtig. Das ist richtig, das wird die Statistik durcheinander bringen. Ich habe auch keinen Überblick darüber. Vielleicht hat der Paker einen, aber ich habe keinen Überblick darüber, wie viele das sind. Aber ich habe das auch aus Frankreich gehört, auch aus England gehört, dass dieser Markt wirklich boomt. In Frankreich gibt es Leute, die verdienen damit jeden Monat mehr als 5.000 Euro. Also da weicht man dem Problem aus. Mittelfristig, eigentlich kurzfristig, aber mittelfristig wird nichts anderes helfen als ein Aufstand der Massen. Und ich glaube, da genau bewegen wir uns gerade hin. Weil den Leuten jetzt langsam immer mehr Lichter aufgehen und sie sagen, wenn wir uns jetzt nicht wehren, dann ist es irgendwann zu spät. Dann haben wir nämlich gar keine Chance mehr.
Ja, und ich denke, es müssen immer mehr Leute verstehen, dass es überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun hat, sondern es sind ganz andere Sachen nur im Hintergrund laufen. Und das ist natürlich für viele Menschen, müsst ihr mal vorstellen, wenn du noch am Kämpfen bist mit der Angst, dass du an diesem Virus sterben könntest, was ja für unter, sagen wir mal, 70-Jährige so eine kleine Chance ist, dass das dann eintritt, bis du das mal überwunden hast, zu merken, okay, der Virus ist vielleicht nicht ganz so schlimm und plötzlich merkst du, ja, das hat nichts mit Gesundheit zu tun, das ist ein Riesenschritt und da müssen wir halt auch geduldig sein und ich denke, es ist auch eine Aufgabe von uns allen, dass wir versuchen, auch Verständnis aufzubringen, auch wenn es schwierig ist. Du hast auch gesagt, 30% werden wir nicht erreichen, die sind wie durch, das sind sie regierungstreu und die werden es auch immer bleiben. Und dann geschätzte 40% ist da eine Masse, die wir vielleicht erreichen können. Und ich denke, wir müssen uns auf diese 40% konzentrieren.
Ja, im Grunde ist es ganz einfach. Man darf die Menschen nicht überfrachten mit Informationen. Aber wenn man einfach nur drei Informationen gibt, erstens, so wie du es gerade gesagt hast, die Gefährlichkeit dieses Virus liegt bei der einer Grippe. 99,97% überleben das problemlos. Das kann auch schon gefaked sein, weil ja die Infektionen, die sogenannten, das ist dann die zweite Wahrheit, die man bringen muss, weil die ja allein auf diesem PCR-Test beruhen. Die Zahl der Infektionen beruhen allein auf dem PCR-Test. Dann sind wir bei der zweiten Wahrheit. Der PCR-Test kann keine Infektionen feststellen. Er ist noch nicht mal dafür zugelassen. Und so wie Drosten ihn eingestellt hat und er dann von der WHO übernommen wurde, musste er nahezu 100% an False Positives bringen. Und die dritte Wahrheit, und die ist entscheidend, dass die Maßnahmen, die gegen diese praktisch bedeutungslose Erkrankung wegen eines unfähigen Tests verhängt werden, dass diese Maßnahmen, insbesondere was die Impfung angeht, tödlich sein können.
Ja, und viel mehr Tote sein werden, Kollateralschaden, da gibt es ja genügend Studien, wo man beweisen kann, dass das jetzt schon der Fall sein wird, dass wir viel mehr Opfer zu beklagen haben, anstatt sogenannte Corona-Tote.
Ja, genau so ist es.
Und da gab es einen wichtigen Punkt, was du gesagt hast, die Leute nicht überfordern, am meisten, wenn überhaupt, vielleicht Fragen stellen, wie zum Beispiel, kann ein PCR-Test eine Infektion nachweisen? Dann sagt er ja oder nein. Und da hast du ein gutes Gespräch, weil die Leute A, haben keine Lust mehr und B, für viele sind wir natürlich ein Feindbild, weil das wurde ja geframed, rechtsradikal, Schwurbler, Nazi. Und wenn du das natürlich glaubst, dann möchtest du mit so einem Menschen gar nichts zu tun haben und gar nicht reden, weil das Diskurs geht mit denen nicht.
Ja, es wird immer wieder darauf hinauslaufen, dass du mit etwa 30% sowieso nicht reden kannst. Aber 40%, die sind ansprechbar, das merkst du auch. Ich habe doch mal die Geschichte erzählt, dass ich hier in Göttingen aus dem Bahnhof rausmarschiert bin, keine Maske auf hatte, weil ich nie eine aufhabe und zwei Polizeibeamte, als ich schon draußen war, also im grünen Bereich war, mich ansprachen, wussten natürlich nicht, dass ich Anwalt bin, aber es war sofort zu sehen, dass einer von den beiden zu den 30% gehören, die nichts merken, noch nie was gemerkt haben und auch nie was merken werden. Da lohnt sich kein einziges Wort. Aber mit dem anderen habe ich mich gut unterhalten. Und der hat dann eine Karte von mir gekriegt mit hinten drauf corona-ausschuss.de. Ich bin sicher, der ist inzwischen schon 3 Meilen weiter als sein Kollege.
Ein gutes Stichwort, wo man auch Leute aufmerksam machen, ist einfach, wenn du einen guten Link hast von einem guten Video, was auch immer, mach aus diesem Link einen QR-Code, lass in der Druckerei das drucken als Kleber und mach einfach einen leeren QR-Code irgendwo hinkleben. Die Menschen sind neugierig, werden ihr Handy dran halten und schauen, was passiert.
Ja, das ist eine gute Idee, ja, hast recht.
Also ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, Rainer, wie sieht's aus? Habt ihr schon Pläne am Freitag oder was habt ihr für Pläne?
Ja, ich glaube, wir müssten da einige ziemliche Krachergäste haben, weil wir mussten jetzt auch wieder ein bisschen Tritt fassen, weißt du? Ich glaube, dass das gut war mit unserem Planspiel. Ich glaube, dass es weltweit Wellen geschlagen hat und nachdem verstanden worden ist, dass wir nicht hier versuchen, eine Show abzuziehen, sondern einfach nur zeigen wollten, was man tun kann, wenn man nur ein paar vernünftige Leute hat. Das unterm Strich jedenfalls war es eine positive Geschichte. Aber wir mussten wieder rein und jetzt wieder unsere normale, in Anführungsstriche, Rolle ausfüllen und dafür sorgen, dass wieder Aufklärung geschaffen wird. Und darum wollen wir für die nächste Woche, da haben wir, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich bin ziemlich sicher, dass drei Namen, die ich gesehen habe, große Namen waren. Wenn die tatsächlich zusagen, dann wird es ein Kracher werden.
Super. Da sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß natürlich, dass im Hintergrund sehr viel läuft. Es sind Sachen dabei, wo nicht alles spruchreif ist. Das muss natürlich strategisch sehr gut zusammengeschustert werden, bis man das dann auch wirklich publiziert. Internationale Vernetzung läuft, das bekomme ich ja auch mit. Renate Holzeisen ist ja auch sehr stark in Italien. Da ist heute auch wieder auf einer Demo gewesen. Da gibt es so viele und immer mehr. Viele sagen immer, dieser Spruch kann ich nicht mehr hören, wir werden jeden Tag mehr. Aber ich bin davon überzeugt, dass es genau so ist. Und es wird nicht mehr aufzuhalten sein, weil die Wahrheit kommt ans Licht. Und viele Menschen werden geschockt sein.
Ja. Die werden geschockt sein und die werden immer mehr geschockt sein. Weil das ganz Böse kommt ja erst noch.
Das ist definitiv so. Ja, Rainer, vielen Dank. Macht wie immer mega Spaß, mit dir sich zu unterhalten. Und da sind wir gespannt auf den nächsten Freitag. Keep in touch. Wir haben noch die Sendung mal versprochen. Das machen wir nochmal, dass wir mal Fragen sammeln von der Community. Und werden dann vielleicht die beliebtesten 10 oder 20 Fragen mal in einer halbstündigen Sendung mal den Community beantworten.
So machen wir das. Wunderbar. Okay.
Und du schaust, dass du die internationalen Kontakte mir rüberschiebst. Das können wir dir in die Gruppe reintun.
Mache ich. Sehr gerne. Okay. Also, bis dann.
Tschüss.
Schönen Abend noch.